Max, wir müssen reden.
Die Wucht,
was habt ihr, wir müssen da Geiles? Reden. Das ist Rotwein, Max. Das kennst du gar nicht.
Wow, Stil. Mensch, das Kinder. Warte mal, dann hole ich erstmal mein Junkfood-Burger und mein wässriges Bier raus.
Ich glaube, du trinkst doch jetzt Kaffee, oder? Dachte ich jetzt.
Ich trinke Kaffee, ja, ich trinke Kaffee.
Okay. Aber ihr habt doch auch Rotwein da in Kalifornien, habe ich gehört.
Ja, hier gibt es super Rotwein, der ist auch sehr teuer.
Okay.
aber wir trinken, wir haben ein Baby und darum kann Diana schon mal nichts trinken, was so nicht stimmt. Wenn sie gerade gestillt hat, dann kann sie kurz ein kleines Glas Wein trinken oder ein Bier oder sowas. Und aber auf jeden Fall, unser Weinkonsum hält sich im Augenblick sehr, sehr in Grenzen.
Okay. Ja. Wir haben nach, ich glaube, über einem Jahr oder so.
Über einem Jahr, ja.
Seitdem du in den USA verweilst, haben wir das allererste Mal wieder einen Gast bzw. eine Gästin. Und das ist die wunderbare Steffi, aka die Wucht.
Hallo.
Mit der ich gerade schon angestoßen habe.
Ja,
nochmal.
Genau.
So, ja. Also,
wenn wir das so gut können, machen wir das jetzt nochmal.
Genau.
Zum Wohl.
Einer der nach wie vor besten Twitter-Namen überhaupt.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich so ein Glück haben konnte, weil ich habe vielleicht nicht immer die beste Internet-Performance, aber mit diesem Nick ist mir irgendwas geglückt. Also glaube ich schon.
Aber genau, das ist ja schon mal eine schöne Einstiegsfrage, ne? Irgendwie, wie kamst du denn jetzt zu die Wucht? Also oder auf die Wucht?
Der Hintergrund ist tatsächlich der, dass ich hatte E-Mail, ich hatte keinen Bank-Account, ich hatte überhaupt gar nichts, ich hatte wirklich gerade mal E-Mail. Als ich mich bei den Fürflichen Paparazzi angemeldet habe, einem Internetforum, eher literarisch orientiert, und das kannte damals niemand. Und ich bin auf dieser Seite gelandet, weil ich jemanden gegoogelt habe, eine Adresse brauchte, landete auf den Höflichen Paparazzi, wo es um zufällige Begegnungen mit Berühmtheiten ging. Diese Seite war so toll und so lustig und jeder hatte da seine 15 Minutes of Fame. Und ich dachte, da muss ich dabei sein. Und wenn jemand, warum komme ich zu dem Namen die Wucht, wenn jetzt jemand einen älteren Strang nach oben befördert hat, der in den jetzt meinetwegen die letzten 3 Wochen nichts reingeschrieben wurde, dann hat der gewuchtet. Das war die Terminologie in dem Forum. Und mein erster Beitrag bestand darin, etwas zu wuchten. Dann habe ich gedacht, okay, ich nenne mich die Wucht. So kam das.
Die zu wuchten heißt also, dass er Traktion gewinnt, dass er halt sozusagen viral wird auf so eine Art.
Der wird, der, also diese alten, überhaupt sämtliche Stränge, also ich glaube in anderen Sphären sagt man auch Threads oder Freds, aber Fred ist ganz schlimm. Also Fred.
Oder Fäden,
genau,
das sagt man bei Krautschalen.
Glaube ich. So, ich glaube, das verachten wir alle, oder?
Ja, ja.
Genau. Also Stränge oder Threads, die werden tabellarisch angezeigt und wenn sie dann eben lange nicht aktualisiert wurden, dann sind sie meinetwegen an 30. Stelle und wenn sie dann durch einen neuen Beitrag aktualisiert werden, landen sie an erster Stelle.
Ah, alles klar.
Und das ist halt intern im Forum als Wuchten bezeichnet worden.
Das ist ja super. Sind wir jetzt so direkt eingestiegen? Also, weil ich wollte dich gleich zu deiner Internetsozialisation befragen. Wann war das ungefähr, als du auf die Höflichen Paparazzi gestoßen bist?
Das war im Sommer 2001, so August ungefähr.
Ah, alles klar. Krass.
2001. Also, ich kannte niemanden in meinem Umfeld. Also Juristenumfeld, Jurastudenten, Referendare,
genau, wissenschaftliche Mitarbeiter. Genau, das sind wir gleich das Nächste. Du bist Juristin eigentlich.
Genau, ich, inzwischen Hauptmose. Bin ich Juristin. Und ich kannte niemanden, der sich freiwillig auch nur eine Sekunde länger als unbedingt notwendig im Internet aufgehalten hat. Ich kannte niemanden, der gechattet hat. Also wirklich, ist jetzt keine Übertreibung.
2001.
Ich war extrem weit vorne, dass ich eine E-Mail-Adresse hatte. Meine E-Mail-Adresse lautete zwar auf meinen Namen, aber die habe ich mir mit 3 anderen Leuten vom Lehrstuhl geteilt, weil die elektronische Datenverarbeitung, so hieß die IT damals, die elektronische Datenverarbeitung, jede E-Mail-Adresse neu anlegen musste und das hat angeblich mit Voodoo und viel Arbeit zu tun gehabt und deswegen haben auch andere Leute unter meinem Namen geschrieben.
Oh mein Gott.
Ja, 2001.
So war die Zeit, ja. Aber das ist ja auch interessant. Also dann war tatsächlich die Höflichen Paparazzi deine erste soziale Interaktion, die du im Netz hattest sozusagen. Und das ist ja ein relativ, also das kennt wahrscheinlich heutzutage nicht jeder, aber eigentlich ist es eine, ich würde mal sagen, eine Brutstätte für Internet-Elite.
Elite. Ich hau dich
Internet-Elite-Schule.
Hier fliegen gleich Weingläser durchs Büro.
Ja, ich will nur ein paar Namen aufzählen. Ja, das ist irgendwie Holm Friebe, Katrin Passig, Sascha Lobo, Wolfgang Herrndorf, wer ist da noch irgendwie Bekanntes daraus? Also?
Klaus-Cesar Zehra hat mit Robert Gernhardt, dem leider viel zu früh verstorbenen, 2 alten Mann, aber Robert Gernhardt, Bücher zusammen rausgebracht, toller Satiriker. Es gibt einige, die berühmt sind. Also die meisten schreiben eigentlich irgendwelche Bücher.
Ja, also praktisch aus allen ist es praktisch Literaten irgendwie oder zumindest Buchschreiber geworden. Sehr illustre Runde, die damals wahrscheinlich war von denen damals noch niemand bekannt, ne? Also den kannte niemand. Ja. Die waren, aber die haben sie ja sozusagen, daraus hat sich ja so ein Netzwerk entwickelt, wo dann zum Beispiel auch die ZIA draus entstanden ist. Und so weiter und so fort. Also das heißt mit anderen Worten, vieles von dem, was wir heute haben, welche Leute heutzutage immer noch ihre Gesichter in die Kameras strecken, wurden damals gemacht bei den höflichen Paparazzi.
Ja, es hat niemand geahnt. Wir haben zufällige Begegnungen mit Berühmtheiten notiert und die mal mehr, mal weniger originell und lustig kommentiert. Wir haben affige Friseurnamen gesammelt. Niemand hätte geahnt, dass daraus jemals was werden kann. Aus Leuten, die tags und nachts bis in die tiefe Nacht hinein sich mit so einem Quatsch beschäftigen, tatsächlich nochmal was Seriöses werden kann. Aber doch, also für manche hat das funktioniert.
Aber es war ja auch irgendwie, ich habe da nur so sehr oberflächlich reingelesen, aber so war von den Erzählungen, die ich kenne, ist es ja schon so gewesen, dass es eine extreme kritische, also eine kritische Masse im Sinne von, sie waren kritisch einander gegenüber und der Texte einander gegenüber. Es wurde sehr relativ hart und harsch sozusagen Texte kritisiert des jeweils anderen und es war sozusagen auch so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Assessment Center oder so eine Art Art Bootcamp, ja, so eine Art Schriftsteller-Bootcamp.
Ja, also so sagt man es gerne und Tex Rubinowitz gehört auch zu diesem Kreis, der hat wunderbarerweise letztes Jahr den Bachmann-Wettbewerb gewonnen, was mich wahnsinnig gefreut hat und er hat dann immer von der stalinistischen Schreibschule gesprochen und damit die höflichen Paparazzi gemeint. Mhm. Und ja, wir haben durchaus mal hingelangt, aber ich muss es ganz ehrlich so sagen, wir waren eigentlich eher den Neulingen gegenüber sehr streng, uns selber gegenüber. Wir haben ja jede Woche miteinander gesoffen. Wir sind dann einfach sehr lieb und artig miteinander geworden. Und es war dann eigentlich eher der laufende Vergleich, wenn man selber was geschrieben hat und dann der und dann die. Und dann hat man einfach gemerkt, wow, also die legt einfach nochmal 2, 3 Schalte mehr ins Feuer als ich. Die kann das, ich noch nicht. Und das war, glaube ich, eher der Trainingseffekt. Nicht das direkte, du Schwachkopf, du kannst überhaupt nicht, sondern eher, dass man gemerkt hat, oh, da gibt es einige, die können das viel besser als ich. Da strengt man sich an.
Ja, also, aber ich fand das immer auf jeden Fall sehr faszinierend, die Geschichten aus höfliche Paparazzi und vor allem auch, was daraus geworden ist. Und man kann es halt tatsächlich bis zum WMR-Gast schaffen, wenn man.
So gehen Karrieren, oder?
Genau, so schon Karrieren. Einige haben es bis zum WMR-Gast geschafft.
Und man sieht, wohin WMR führt, bis nach Facebook, USA. Hallo.
Ja. Gestern noch WMR, heute bei Facebook. So ist das. Ja, schön. So. Dann haben wir das erklärt. Du bist dann irgendwann auch auf Twitter gekommen, ne?
Ja, genau.
Und die Geschichte war ja, dass du dann direkt von Twitter auch wegrekrutiert wurdest. Also, ne?
Ja, das stimmt, aber ich bin dann wiedergekommen. Also ich war gerade 4 Wochen bei Twitter, als Katrin Passig wunderbarerweise bekannt gegeben hat, dass sie angeschrieben wurde von der Castingagentur von Inglourious Basterds, die wiederum von Tarantino beauftragt war und die haben ein Bein gesucht, ein Frauenbein, möglichst schlank, das bereit wäre, sich spritzen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann nehmt halt meins. Meine Güte, das ist doch nicht schlimm. Und also das hat tatsächlich funktioniert. Ich stand nicht in einer kilometerlangen Schlange mit 2000 anderen Frauenbeinen, sondern nein, ich war die Einzige, die da überhaupt in die engere Auswahl gekommen ist, über Fotos. Und dann haben die mich genommen und dann war ich da für 5 volle Drehtage gebucht und 3 volle habe ich dann tatsächlich da auch komplett abgefeiert und ja, bin jetzt für fast 4 Sekunden in den Glorious Bastards zu sehen.
Aber die Geschichte erzählen wir, glaube ich, nochmal ausführlich nachher.
Ja, das kann man
ausführlich
erzählen. Das kann man aber auch auf meinem Blog nachlesen, weil mir ist aufgefallen, ich schreibe ja nie irgendwas in meinem Blog, aber die Geschichte habe ich geschrieben, die steht in meinem Blog. Also wer sie nachlesen will, die Wucht at Blogspot.
Diese Geschichte kann ich nur empfehlen. Sind irgendwie 4 Teile oder sowas. Ja, genau. Das ist höchst unterhaltsam.
Vielen
das
Dank.
Ist,
genau.
Macht Spaß.
Aber wir haben dich aus einem ganz anderen Grund eingeladen. Und zwar haben wir dich eigentlich eingeladen, weil du uns als Expertin für den NSU-Fall im Endeffekt empfohlen wurdest. Ja, wobei, ich meine, wir kennen uns schon sehr viel länger und ich kenne dich als eine sehr tolle Gesprächspartnerin und deswegen warst du schon immer bei uns auf der Liste. Aber das war jetzt einfach mal der Anlass, jetzt tatsächlich einfach mal zu sagen, so, jetzt machen wir jetzt endlich wieder mal mit Gästen, weil dieses Thema brannte mir so ein bisschen auf den Fingern. Man muss aber dazu sagen, dass das vor den Paris-Attacks war, dass dass ich diese Idee hatte und dass wir dich
Ja.
eingeladen haben. Und das hat natürlich jetzt emotional jetzt gerade sozusagen so ein bisschen die Parameter verschoben, aber nichtsdestotrotz denken wir, dass es jetzt eigentlich sinnvoll ist, jetzt sofort gleich weiterzumachen mit der NSU erstmal, das ist ja auch Terrorismus
Beides
und
ist Terrorismus, ja genau. Und es gibt also durchaus verblüffende Gemeinsamkeiten. Vielleicht wird es dem einen oder anderen auffallen, ohne dass ich das jetzt analysieren könnte oder wollte.
Wie wird man denn NSU-Experte?
Ja,
Genau.
also es ist so, dass ich nicht die weltaufmerksamste Zeitungsleserin bin. Und manchmal sitze ich dann vor den Nachrichten oder lese irgendeine Zeitung, meistens lustlos. Und dann denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Diese Griechenland-Krise, die ist ja immer noch und ich check sie immer noch nicht. Und ähnlich war es beim NSU. Also natürlich haben wir irgendwie das alle mitgekriegt. Es gibt diesen Rechtsextremismus und natürlich hat man den Namen Beate Zschäpe mit dem entsprechenden Bild zur Kenntnis genommen. Ich auch. Und ich habe aber irgendwann hat es mich gegongt und ich habe gemerkt, ich verstehe überhaupt gar nicht, was in diesem Prozess jetzt wirklich verhandelt wird. Ich wusste, Beate Zschäpe ist Teil eines Terrortrios gewesen und die ist angeklagt in München und ich habe dann zur Kenntnis genommen, dass sie Verteidiger hat und die loswerden will. Und da hat es mich irgendwie gegongt, da hat es mich gerissen. Da habe ich gemerkt, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da jetzt los ist. Und dann habe ich angefangen, mir den NSU-Prozess selbst zu erklären, indem ich gegoogelt habe, indem ich Dokumentationen geschaut habe. Ich mache das auch die ganze Zeit noch. Also das ist ein ständig laufender Prozess. Ich werde auch in den nächsten Tagen anfangen, die ersten Blogposts dazu zu veröffentlichen
Oh, sehr gut.
genau in loser Folge. Und nun ist es so, dass mein Moment des Wachwerdens oder Aufmerksamwerdens auf den NSU-Prozess der war, wo Beate Zschäpe sich von ihren drei Verteidigern, mit denen man glaubt es kaum, ihr wisst es alle, mit den wunderbaren Namen Stahl, Sturm und Heer,
Das war jetzt vor kurzem erst, ne?
die wollte
Also.
sie loswerden. Genau. Also das ist jetzt seit ungefähr knapp 4 Monaten. Lese ich mich ein, schaue mich ein, versuche mir einen Überblick zu entwickeln. Und diese drei Verteidiger, namens Stahl, Sturm und Herr, wollte sie loswerden, weil sie sich von denen nicht hinreichend genügend repräsentiert hat. Nun bin ich Juristin und habe mich gefragt, wie das denn jetzt rein rechtstechnisch funktionieren soll. Also Verteidiger loswerden. Gut, normalerweise hat man Wahlverteidiger, das heißt, das sind irgendwelche Rechtsanwälte, die sucht man sich aus. Und wenn das mit denen nicht mehr klappt, dann kündigt man die und dann holt man sich einen neuen. Jetzt ist das aber so, dass Beate Zschäpe wegen so gravierender Verbrechen angeklagt ist, dass der Staat garantieren muss, dass sie Verteidiger hat. Bestellt ihr also Anwälte? Das muss nicht unbedingt das große, selige Vertrauensverhältnis sein, dass ein Angeklagter mit solchen Verteidigern irgendwie pflegt. Das kann irgendwie durchaus mal schiefgehen. Trotzdem können die nicht ohne weiteres abgesägt werden. Der Verteidiger ist ja dazu da, sozusagen der Fels in der Brandung zu sein, wenn der Staat versucht, ihm Vorwürfe zu machen, die völlig haltlos sind und aus der Luft gegriffen. Eben, und das war mein Einstieg, dass ich überlegt habe, was ist denn da eigentlich los? Und natürlich auch im Hinterkopf hatte, dass offenbar in der staatlichen Aufklärung einiges schiefgegangen ist. Und dann hat es, glaube ich, eine Stunde oder so gedauert, bis ich das erste Mal dachte, das kann einfach überhaupt gar nicht wahr sein, dass das das Land ist, in dem wir leben. Genau, also der Hintergrund ist jetzt damit persönlich so einigermaßen umrissen, also dass ich mit einem mir selbst welterklärenden Ansatz da irgendwie reingegangen bin und die Entdeckung gemacht habe, dass es wirklich wahnsinnig viele Ungereimtheiten gab. Und bevor ich jetzt allzu viel in Einzelheiten gehe, man könnte 1000 Einzelheiten oder sonst irgendwas nennen, möchte ich vielleicht zunächst mal auf das Ende zu sprechen kommen. Klingt ein bisschen verkehrt rum aufgezäumt, aber
Kann ich kurz eine
ja,
Zwischenfrage?
klar.
Hast du denn rausgekriegt, warum Zschäpe ihre Anwälte loswerden will? Also ich weiß es bis heute nicht.
Ich weiß es überhaupt nicht. so. Es gibt natürlich irgendwie Spekulationen. Der Reim, den ich mir darauf mache, und das ist wirklich reine Meinungssache, ist die, sie hat diese Anwälte vorgesetzt bekommen. Das waren renommierte Strafanwälte, die kennen sich im organisierten Verbrechen aus, haben einige schwer, also wirklich schwergewichtige Mandate irgendwie schon übernommen, wissen das, aber sie hat die vorgesetzt gekriegt. Und sie kann mit und will mit denen nicht arbeiten und nicht kooperieren, sie will die loswerden, sie fühlt sich von denen verraten. Die Anwälte weisen sie auf einer sehr persönlichen Ebene in die Schranken, machen Schärpe zum Vorwurf, sie würde den Vorsitz für die Verteidigung übernehmen wollen, indem sie zum Beispiel viele wichtige Einzelheiten nicht ausplaudert. Das heißt, das ist ein Machtkampf, den die miteinander austragen, und deswegen wollen die sich alle vier nicht mehr. Das ist meine These dazu.
Ich habe jetzt, das Letzte, was ich mitgekriegt habe übrigens von dem Prozess, war, dass Schärpe angekündigt hat, ich packe jetzt aus. Ich gehe jetzt los und ich werde alles erzählen. Und aber das ist dann nicht passiert. Also sie hat das irgendwie angekündigt ich glaube, irgendwie letzte Woche Montag oder sowas.
Genau, und das ist nicht passiert, ja.
Genau. Aber da war es auch.
Sie hat es dann einfach nicht gemacht oder was?
Die ist einfach nicht, das ist einfach nicht stattgefunden.
Das war nochmal anders. Es gibt einen Mitangeklagten. Man darf nicht vergessen, also Beate Zschäpe ist die Hauptangeklagte. Es gibt noch vier Mitangeklagte. Und der wichtigste von den Mitangeklagten, Wohlleben heißt der, der war in der NPD Thüringen. Also einer der Schwergewichte auch in diesem Prozess. Der hat einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt und der muss vorrangig behandelt werden, bevor irgendwelche angeklagten Äußerungen oder Zeugenaussagen angehört werden können. Also es ist einfach eine prozessuale Notwendigkeit und der, also es geht einfach nicht anders, und der vierte Verteidiger, den Beate Zschäpe jetzt hat, Pflichtverteidiger Grasel heißt der junge Mann, der hat gesagt, dass um den 8. Dezember rum diese Aussage von Zschäpe zu erwarten ist. Also das ist jetzt überhaupt nicht abgeblasen, sondern
nur verschoben. Nur ja. 8. Dezember. Okay. Das heißt also, 8. Dezember könnte sein, dass wir vielleicht neue Dinge erfahren. Aber bis dahin gucken wir, was wir jetzt haben.
Ja, genau.
Genau. Ja, ich weiß nicht, also
genau, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu dem, was mir
nicht
erschien. Ja, genau,
Max. Ich kann ja mal so einen Laieneinstieg geben. Also ich jetzt als Nicht-Experte, das ist Nicht-Experte sein, das kann ich ganz besonders gut. Dann erzähle ich erstmal so, was ich jetzt grob weiß darüber.
Ja, genau.
Dann kannst du ja dann so ein bisschen ergänzen.
Ja, super.
Also die NSU war eine dreiköpfige Terrororganisation, die schon seit Ende der 90er, glaube ich, durch Deutschland tigerte und also im Untergrund regelmäßig mal mehr oder weniger wahllos irgendwelche Ausländer erschossen hat und sich von Banküberfällen und Kontakten in die rechtsextremistische Szene finanziell so am Leben erhalten hat und die eigentlich mit ihrem Wohnmobil durch die Gegend gefahren sind, Leute abgeschossen haben und ansonsten ein erstaunlich spießiges Leben geführt haben. Dann halt aufgeflogen sind nach sehr, 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 sehr langer Zeit. Im Wesentlichen im Rahmen, was war das? In welchem Rahmen sind sie, als sie die Polizistin erschossen haben, glaube ich?
Nee, selbst da nicht.
Ja, später. Da nicht.
Also genau, der Punkt, also ich hab mich ein bisschen vorbereitet, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen. also die Mordserie ging im Endeffekt von 2000 bis 2006.
Ja.
Es waren, glaube ich, 9 Anschläge insgesamt. Und danach war erstmal einfach Stille. Und 2011 war das, glaube ich, als tatsächlich die Wohnung oder eine der Wohnungen von denen oder von Beate Zschäpe oder irgendwie, keine Ahnung, eine von denen, deren Wohnung ist halt abgebrannt und Beate hat sie angezündet. Und dabei haben sie die Mordwaffe gefunden, mit der diese ganzen Taten vollführt wurden.
Das waren die sogenannten Czeska-Morde.
Genau. Czeska hieß die Waffe, also so eine polnische, glaube ich. Und durch die Verknüpfung, dadurch, dass sie alle mit der gleichen Waffe gemacht wurden, war plötzlich klar, okay, dass die NSU waren diese Taten. Und erst mit diesem Brand war halt tatsächlich diese heiße Spur zur NSU gegeben. Und zwischenzeitlich war tatsächlich irgendwie von 2006 bis 2011 war praktisch Pause.
Ja, ganz genau. Und die Attentate, die eben auf die türkischen und einen griechischen Mitbürger verübt wurden, also ab 2001, gingen durch die Presse unter diesem fürchterlichen Begriff Dönermorde. Und also man muss sich jetzt einfach mal die Menschen vorstellen, die Überlebenden, die Hinterbliebenen, die Zeugen, die schlagen die Zeitung auf und es ist von Dönermorden die Rede. Also einen rassistischeren und marginalisierenderen Begriff kann man sich gar nicht vorstellen. Umso schlimmer, wenn man dann nachvollzieht, wie ich jetzt, nicht nur, dass es nach außen hin als Dönermorde beschrieben worden war, sondern intern die Polizei und auch der Verfassungsschutz von einer Türkenmafia ausgingen. Also es müssen im türkischen Migrantenmilieu eine Art Mafia geben mit einer Verbindung in die Türkei und die planen das alles. Und so ist dann auch die Befragung der Hinterbliebenen und der Opfer vorgenommen worden. Da wurden dann Geliebte erfunden, die der erschossene, gerade erschossene Ehemann angeblich gehabt hat. Das haben deutsche Polizisten gemacht, ja.
Also erfunden im Sinne von herbei, also vom gemutmaßt, dass es die geben muss oder tatsächlich?
Nee, wirklich frei erfunden, um die Aussagemoral der Frau zu erhöhen. Also man haut dann sozusagen einen Keil zwischen die Ehe, in die Ehe rein, zwischen dem frisch verstorbenen Mann und der Frau. So, du hast jetzt keinen Grund mehr sozusagen, die in den Schutz zu nehmen. Ist zwar tot, aber trotzdem, jetzt kannst du ja wohl alles sagen. Das ist die Idee dahinter gewesen. Und das ging jahrelang so. Diese Menschen, nicht nur, dass sie so befragt worden sind, sondern die öffentliche Berichterstattung war ja auch so, dass irgendwie Menschen sind wir ja auch alle so ein bisschen vorurteilsgläubig oder hängen erstmal Gerüchten an. Es war dann so, dass diese Menschen nach und nach von Freunden, Bekannten, Kollegen im Stich gelassen wurden. Und also das war ein Ausmaß an Rassismus, was sie in diesen 5 Jahren, man muss eigentlich sagen, 8 Jahren erlebt haben, also bis 2011, bis der NSU sich selbst zu diesen Taten bekannt hat. Das mag man sich wirklich nicht vorstellen.
Ich glaube, die Nürnberger LKA hatte auch seinen eigenen, die Kommission hieß irgendwie Kommission Bosporus oder Bosporus, sowas sogar. Ne? Auch, genau. Also so auch intern die Benamung in den sozusagen Zuständigkeiten wurde immer nach diesem Narrativ gewählt, dass das da irgendwelche Ausländer Bandenkriminalität sein. Mhm. Ja.
Und ich habe einen gewissen Sender für Mafia, nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich großer Fan oder Hobby-Mafia-Forscherin wäre oder sowas, aber ich habe selber mal eine kurze Weile eine Station gemacht im Rahmen meines Referendariats bei der organisierten Kriminalität und also wo es dann eben um
also bei der Polizei?
Bei der Staatsanwaltschaft.
Ach, bei der Staatsanwaltschaft.
Genau.
Okay. Aber nicht bei der direkt bei der organisierten Kriminalität.
Nee, um Gottes Willen. Aber stimmt, das war meine Formulierung gerade, das hält mir jetzt auch auf. Okay.
Wäre trotzdem auch ein spannendes Thema gewesen.
Genau, wie ich lernte, die Kalaschnikow zu laden.
Genau.
Und das war,
mit einer Hand.
So, und dann erfährt man meinetwegen was von einer libanesischen Automafia, die es in Berlin gibt und solche Sachen. Ne? Also so, irgendwie hatte ich dann doch Sender dafür und ich habe weder vor den NSU-Prozessen noch nach den NSU-Prozessen jemals irgendwas von einer Türkenmafia gehört. Das ist eine Mafia, die ausschließlich und exklusiv erfunden, geschöpft wurde von deutschen Ermittlern, um die Befragung der NSU-Morde aufzuklären. Mhm. Und es steht zu befürchten, dass manche der Ermittler da auch wirklich dran geglaubt haben.
Es gab zwischenzeitlich, glaube ich, so einen Hinweisgeber, der dann irgendwie zumindest so eine Theorie aufstellte, dass so die grauen Wölfe und so den Rechtsnationalen da im Hintergrund die Fäden ziehen würden, was sich auch natürlich als Quatsch herausgestellt hat, aber der war sehr, sehr davon überzeugt. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass die Beamten auch bei einer Wahrsagerin waren, die eine Aussage gemacht hat und irgendwas war das, irgendwas ganz Absurdes.
Ja,
und
sie ist natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es natürlich diese Türkenmafia gibt und da einfach weiter in diesem Umfeld geforscht werden muss. Und das gibt mir jetzt einen wunderbaren Anlass, zu der Stelle zurückzukommen, nämlich, Max, du sprachst gerade davon, also diese Zwickauer Bude ist dann in die Luft gegangen und dann kam man, das war 2011, kam man dem NSU auf die Spur. So hatte ich das nämlich auch vor 4 Monaten noch in Erinnerung, dass man dem NSU auf die Spur kam. Und das war überhaupt nicht so. Die haben sich freiwillig gestellt. Also, die Situation war wie folgt. Die beiden Uwes, man spricht tatsächlich von den beiden Uwes. Es gab einen Uwe Böhnhardt, das war der Jüngere, einen Uwe Mundlos, das war der Ältere. Die leben nicht mehr und Beate Zschäpe. So, und von dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt rede, leben die drei aber noch. Das sind die drei, die mit der Terrorzelle, NSU-Terrorzelle, bezeichnet werden. Und die beiden Uwes, Terrorzelle sowieso, mal wieder in Geldnot, überfallen in Eisenach einen Supermarkt, fliehen auf Rädern. Auf Rädern zu fliehen war ihr Ding. also auch bei Banküberfällen, auch Sprengstoffattentate, Anreisemobile und Fluchtmobile waren immer Fahrräder, fliehen auf Fahrrädern, laden die in ihr Wohnmobil, das sie um die Ecke geparkt haben, und fahren in eine Wohngegend in Eisenach. Und jetzt wird es unklar, da dachte ich auch bis vor kurzem, das ist ein feststehender Fakt, dass sie sich selbst umgebracht haben. Aber es gibt durchaus Zweifel an der Annahme, weil der eine von den beiden Uwes nicht die entsprechenden Teer- und Rauchspuren in seiner Lunge hat, wie er sie eigentlich haben müsste, wenn er sich selbst gerichtet hätte. Es gibt durchaus.
Ganz kurz, wie haben sie sich umgebracht?
Uwe Böhnhardt hat erst den Mundlos umgebracht und dann sich selbst. Das ist bisher.
Das ist die offizielle Version.
Das ist die offizielle Version. Das kann auch nach wie vor Bestand haben, dass das wirklich nach wie vor so ist. Aber die Vorsitzende des Thüringischen Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx heißt die, eine ganz wunderbare Frau, die hat da Zweifel angemeldet. Die nehme ich im Übrigen auch sehr ernst. Alles, was sie sagt und Zweifel anmeldet, da muss man wirklich irgendwie mal hingucken. Die hat halt gesagt, das ist sehr merkwürdig. Das sagen auch Gerichtsmediziner, dass dem Umstand in jedem Fall nachgegangen werden muss.
Und also macht das so den Eindruck, als ob der quasi erst danach getötet worden wäre oder erst tot zum Tatort gebracht wurde oder wie auch, also sozusagen, er kann nicht in diesem Wohnmobil verbrannt sein.
Das ist der Gedanke dahinter. Ob der sich bewahrheitet, das weiß man nicht.
Nee, verbrannt ist, sind die ja sowieso nicht, die Leichen, ne? Also.
Doch, da gab es eine, also die haben sich erschossen und darin sind so Hitze- und Schallwellen entstanden, dass da eben auch eine Verbrennung entstanden ist. Okay. Es gibt Leichen, die sind übrig geblieben, aber die sind halt sehr verkohlt. Also, so, aber in der Lunge von dem einen Uwe sind nicht die notwendigen Rauch- und Teerspuren nachweisbar. Die ist eigentlich gut untersuchbar, die Lunge, und das ist merkwürdig. Das müsste eigentlich so sein. So, das ist irgendwie so ein Knackpunkt. Und da die Dorothea Marx, die Vorsitzende vom Thüringischen Untersuchungsausschuss, das sagt, gebe ich das jetzt hier mal so weiter, weil die eine wahnsinnig gute Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss geleitet hat. Ich wollte aber, bevor ich jetzt zu den Untersuchungsausschüssen zu sprechen komme, einen wichtigen Punkt ansprechen. Die haben sich selber gestellt. Also die beiden Uwes sterben in dem Wohnmobil in Eisenach. 6 Stunden später geht die Wohnung in Zwickau, in der die drei bis zum Schluss zusammen gelebt haben, im Untergrund mit anderen Namen, anderen Pässen, in die Luft. Man weiß inzwischen, dass Beate Zschäpe da selber dafür gesorgt hat, dass diese Bude in die Luft geht. Und wahrscheinlich natürlich, um irgendwie Spuren zu verwischen. Man hat dann in der Wohnung dann aber dennoch die Hose der erschossenen Polizistin Michelle Kiesewetter gefunden. Und wie du es gerade gesagt hast, Michi, in dem Wohnmobil hat man die Cesca gefunden.
In dem Wohnmobil?
In der Wohnung. Hat man dann auch diese Cesca gefunden. Und damit war klar, okay, das ist das, aber zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt reden, es geht um Zeitraum von 4 Tagen, ist das alles noch überhaupt nicht klar. Da geht erstmal ein Wohnmobil in Eisenach in die Luft und 6 Stunden später geht eine Bude in Zwickau hoch. Und
ganz, ganz kurz, ja. Zwickau, Eisenach, ungefähr
so 50 Kilometer auseinander. 50,
also kann man,
oder 80 oder so.
Könnte Beate Zschäpe schon da gewesen, schon da gewesen sein bei den Uwes doch, oder?
Ja, oder das könnte sein, oder es gibt Mittelsmänner, die von Eisenach einfach eine SMS nach Zwickau geschickt haben. Das ist auch durchaus möglich. Aber noch sind es erstmal 2 völlig verschiedene Taten und noch leben wir in dem Deutschland, in dem man von den Dönermorden spricht und der Türkenmafia. Mhm. Und dann vergehen 4 Tage, wie man inzwischen weiß, reist Beate Zschäpe durch ungefähr 12 Städte, Eisenach, Jena, Leipzig, Uelzen, Hamburg, Bremen ist glaube ich auch dabei, reist, manche sagen kopflos, durch Deutschland. Ich würde eher sagen, mit einem sehr klaren Kalkül reist sie durch Deutschland und hier sind die Kabel, reist durch Deutschland und am Ende des 4. Tages ruft sie bei der Polizei Jena an und sagt zu dem Polizisten, der da am Hörer ist, ich bin diejenige, die sie suchen. Und der Polizeibeamte kann damit erstmal gar nichts anfangen.
Warte mal, das ist jetzt wie viele Tage nach dem Brand? 4 Tage. Ja. Haben Sie die Wohnung dort schon gefunden zu dem Zeitpunkt?
Genau, also die Wohnung.
Die Wohnung haben Sie ziemlich schnell
gefunden. Klar, natürlich, ja.
Genau, hat
ja
gebrannt, aber das hat natürlich, ne? Da war dann erstmal Schutt und Asche und alles. Und bevor also Cesca und Michelle
Kiesewetter noch nicht gefunden, ja?
Das war so noch gar nicht klar,
okay.
Genau.
Okay.
So, sondern erstmal 2 unabhängige Taten voneinander, kein Bezug zu Dönermorden. und der sogenannten Türkenmafia. So, und dann ruft Beate Schäpin, der Polizist an der anderen, am anderen Ende der Strippe weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und dann legt Beate Schäpin nach und geht mit einem Anwalt ihrer Wahl zur Polizeidienststelle und stellt sich. Das muss man jetzt wissen. Das ist
also sie hat probiert, sich einmal zu stellen und
Sie wollten es immer noch nicht wahrhaben. Genau.
Nein, sie haben das nicht getan. Das reden sie sich nur alles ein. Das war die Türkenmafia.
Sie sind doch eine Frau, das können sie gar nicht.
Genau. Und also wobei ich sagen muss, wenn bei mir, ich weiß nicht, wenn das irgendein Streifenpolizist war, wenn da irgendeine Frau anruft und sagt, ich bin die, die sie suchen, dann würde ich auch denken, ja,
genau.
Nehmen Sie mal die Tabletten und gehen jetzt.
Aber wahrscheinlich dann doch auch gleichzeitig irgendwie meinem Chef Bescheid sagen, damit ich nicht die Verantwortung dafür übernehmen muss, irgendwas zu vergeigen. So, Beate Schäpe, da gibt es jetzt auch wieder zwei Meinungen. Ich stelle die eine dar. Das ist, glaube ich, so die herrschende Meinung, die da halt lautet, dass Beate Schäpe, kaum dass sie erfahren hat, dass ihre beiden Buddies sich wahrscheinlich selbst gerichtet haben, kopflos wird, ihre Welt bricht zusammen, sie rast irgendwie durch Deutschland, versucht irgendwie alte Verbündete aufzutreiben, weiß nicht, was sie tun soll. Seelisch ermattet meldet sie sich bei der Polizei, gibt auf, bereut. So, das ist die eine Lesart. Die andere Lesart, das ist eher Mindermeinung, aber die Meinung, der ich anhänge, ist die, dass Beate Schäpe in einem viel größeren Kontext agiert und nach wie vor agiert und auch schon damals agiert hat als vorher. Die hat die Freunde aus ihrer Szene auf ihren Kurs bringen wollen. Es war völlig klar, was passiert, wenn irgendwann von den dreien irgendjemand mal sterben sollte, was dann zu tun ist. So, und jetzt war dieser Tag null gekommen und sie hat exakt den Plan eingehalten und hat sich vergewissert in ihrer Szene, hat die Leute auf Kurs gebracht, hat gefragt, ob sie den Rückhalt hat, hat ganz klare Absprachen darüber getroffen, wer was sagen darf und was nicht. Ich sage das vor dem Hintergrund, dass die Beate Schäpe und die beiden Uwes als Terrortrio zwar bezeichnet werden, aber in der Weise in einem größeren Kontext handeln müssen, weil sie Taten in einer Weise verübt haben wie Combat 18, der militante Arm von Blood and Honor aus Großbritannien, rechtsradikales, international agierendes Netzwerk, weil sie das zum Teil 1:1 bei ihren Taten umgesetzt haben. Das heißt, es ist total klar, das ist was Größeres.
Okay, also das kriegt man nicht hin mit so wenigen Leuten, willst du sagen.
Das funktioniert überhaupt nicht. Man könnte eben also auch jetzt in bestimmte Tatplanungen gehen. Wie kann es sein, dass sie sich in Nürnberg genauso gut auskennen wie in Köln und in München, das innerhalb von einem Jahr so wahnsinnig gut planen können? Das kann einfach überhaupt nicht sein. Hinzu kommt aber auch, dass die Art und Weise der Begehung und die Bomben, die sie gebastelt haben, das waren sehr perfide Nagelbomben, die erst in dem Augenblick hochgingen, indem sie berührt wurden. Das waren meinetwegen Christstollenboxen, wo dann Nagelbomben und Sprengstoff drin waren. Die Opfer sich, ohne es zu wissen, also selbst in die Luft gejagt haben. Das ist exakt das Modell, das Combat 18 in einem Leitfaden empfiehlt. Und in dieser Zeit, du sprachst gerade davon, Michi, haben Ermittler tatsächlich eine Wahrsagerin befragt, obwohl man heute weiß, dass genau diese Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen Lehrgänge hatten. Die hatten Experten da. Die hatten kurz vorher noch Experten im Haus, die gesagt haben, wie Blood and Honor arbeitet, wie Combat 18, welche Bomben die empfehlen, dass es öffentlich zugängliche Leitfäden gibt und alles. Dieses Wissen war da und nichtsdestotrotz in dieser Zeit gibt es tatsächlich Ermittlungsbeamte, die zu Hellsehern gehen, bloß um diese Türkenmordtheorie, an die sie offenbar wirklich glauben, weiter mit letzten Kräften zu verteidigen.
Ich finde das wirklich spannend. Also wenn man sich die Karte anschaut, die Deutschlandkarte, wo die Morde verübt wurden, das ist ja fast eine Normalverteilung. Die haben ja irgendwie fast zugesehen, dass sie in wirklich jedem Bundesland irgendwie halt zuschlagen, dass sie sich das, also da passieren ja keine zwei Dinge in einer Stadt, ja. Also das wirkt schon so, als hätten sie das auch so geplant, dass sie halt möglichst weit gestreut agieren. Interessanterweise dann aber nicht, um zu verdecken, dass es ein Serienmord ist, sonst hätten sie ja nicht immer die gleiche Waffe benutzt, ja, sondern tatsächlich, glaube ich, schon auch ganz bewusst, dass immer die gleiche Waffe benutzt, um diese Morde zu verknüpfen. Mhm. Und da frage ich mich halt auch, wo steckt was ist die Strategie dahinter? Ne?
Also ich denke erstmal, dass da ein sehr großer Stolz am Werk war. Also das sind halt diejenigen, die was machen, die kriegen was hin. Das waren aber auch, glaube ich, diejenigen, die kämpfen durften. Also das darf man nicht vergessen. Nicht jeder, der Neonazi ist und brutal sein will, darf das auch. Die haben das halt gemacht.
Wie Moment. Was dürfen? Gibt es da irgendwie quasi, du meinst, interne Organisation her, oder?
Ja, genau. Also einfach, was die interne Organisation angeht, also das, da gibt es irgendwie wahnsinnig interessante YouTube-Videos. Ich werde das irgendwie auch in meinen nächsten Blog-Posts zeigen. Da gibt es wirklich rechtsradikale Frauen, die sich darüber beklagen, dass sie halt in ihren Einheiten irgendwie nicht mit Gewalttätigkeiten mit aufrufen dürfen oder gar mitmachen dürfen.
Also die sind halt wirklich geschickt, meinst du? Du glaubst wirklich, es ist halt die große Struktur und die hat die drei auserwählt im Auftrag der einer größeren Schattengeschichte halt Dinge zu vollführen.
Genau, wobei, also Schatten ist insofern ein ganz guter Begriff. Ich möchte mich ein bisschen dagegen wehren, aber es könnte wirklich der Eindruck entstehen, als wäre das irgendwie so herbeiimaginiert. Aber, sondern halt, es sitzen allein schon vier andere auf der Anklagebank. Also das ist ja offiziell, klar. Das sind vier weitere Täter. Mhm. Dann sitzen sehr viele auf der Anklagebank, wo man ganz genau weiß, dass die bei der Radikalisierung geholfen haben, dass die im Untergrund geholfen haben. Und es gibt jetzt einen Namen, den ich beispielhaft mal einführen möchte, wenn man sich über die Entstehungsgeschichte des NSU Gedanken macht. Das sind irgendwie Kinder, die sind Anfang, Mitte der 70er zur Welt gekommen, also die sind in etwa so unser Baujahr drüber, drunter, so kann man sich vorstellen. Die haben die Wende erlebt als bewusste, reflektierende Wesen. Die haben Rostock-Lichtenhagen gesehen, die haben sehr veränderte Verhältnisse vorgefunden und waren auch einigermaßen perspektivlos, aber dafür umso gewalttätiger. Das hat den Spaß gemacht, Leuten aufs Maul zu geben. Beate Schäpe weiß man heute, also die war 1992, 93, als sie noch so ein junges Ding war, das regelmäßig in den Jugendclub in Jena gegangen ist. Die war überhaupt nicht politisch. Das ist auch belegt. Anders Mundlos, anders Böhnhardt. Die waren sehr für aufs Maul und sehr gegen Ausländer. Und in dieser Zeit lernen die, sagen wir mal, man kann es nicht ganz hieb- und nagelfest machen, lernen die jemanden kennen, der stammt aus Chemnitz, der heißt Tino Brandt, der wird später beim Verfassungsschutz geführt unter dem Decknamen Otto. Tino Brandt sitzt heute im Gefängnis wegen 66-facher Zuhälterei von minderjährigen Jungen. Und das ist darüber hinaus, also ich fand es völlig unfassbar. Ich dachte immer, Nazis sind Nazis und das sind ja eigentlich schon, das ist doch schon Schwein genug, warum jetzt auch noch das? Aber tatsächlich ist es so und der Vorläufer ist der Tino Brandt war ungefähr, so 94, 95, einer der ersten Bekanntschaften, die beiden Uwes und Beate Schäpe, die sich in Jena kennengelernt haben, die ersten Kontakte, die sie nach Chemnitz geknüpft haben. Tino Brandt, Chemnitz, gehört mit zum Vorstand der NPD. Und der Verfassungsschutz hängt sich an dieses Alpha-Tierchen, man mag es kaum sagen, aber irgendwie an eine Führungsfigur von einer rechtsradikalen Person. Ich habe das in meiner Ausbildung so gelernt, damals noch irgendwie, damals TM in den 90er Jahren, dass Verfassungsschutz eigentlich eher die Tendenz hat, Mitläufer zu suchen, weil man sich von denen denkt, ja, die können den Gewissenskonflikt, die eigenen Leute zu verraten, besser aushalten, einfach weil sie von den eigenen Leuten nicht so sehr in Augenschein genommen werden. Da gibt's, immer hat man sich so zusammen imaginiert, da gibt es Gewissenskonflikte, da gibt es aber auch Vorteile. Der Verfassungsschutz zahlt seine V-Leute natürlich. Heute weiß man, Tino Brandt hat in seiner rechtsradikalen Szene damit angegeben, dass er V-Mann war, dass er regelmäßig Geld vom Verfassungsschutz, dem Thüringischen, bekommen hat. Heute weiß man, das sind sechsstellige Beträge. Und unter den Augen des Verfassungsschutzes, und das, an der Stelle zieht es mir jedes Mal den Stecker, baut er wirklich auch noch einen Zuhälterring für minderjährige Jungen auf. Es gibt Rechtsradikale, die das sagen, die deswegen sich gestritten haben mit Tino Brandt, weil sie das dann nun doch nicht wollten. Der Verfassungsschutz bestreitet natürlich, dass er das wusste, aber man weiß auch, das kann er unmöglich nicht gewusst haben. Es war eine feststehende, eine notorische Tatsache. Der baut also den thüringischen...
Man kann sich auch mal über die Qualität des Verfassungsschutzes ein paar Gedanken machen, wenn sie über ihre eigenen V-Männer angeblich nicht weiß, dass sie nebenbei Kinderprostitutionsring aufbauen.
Ja, also ganz genau. Also und dann wusste man das oder es blieb muss man wahrscheinlich aus heutiger Sicht sagen, dann der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig, als ihn anzuklagen, weil die Spatzen haben es wirklich von den Dächern gerufen, dass dieser Typ wirklich hinter Gitter muss. Dann wurde er also endlich angeklagt, dann wurde er ganz lange nicht ins Gefängnis gesteckt und jetzt ist er endlich im Gefängnis. Als er jetzt also vor gar nicht allzu langer Zeit im Chelpe-Prozess in München ausgesagt hat, wurde er aus dem Gefängnis vorgeführt, immerhin. Hat da aber auch wirklich dreist gelogen. Es gibt keine Handhabe gegen Leute wie diese. Und in Thüringen ist man inzwischen so weit, dass V-Leute für diese Art der Kriminalität erstmal nicht weiter eingesetzt werden. Es gibt also keine formale Abschaffung von V-Leuten und V-Mannführern. Nein, aber man nimmt erstmal davon Abstand und versucht mit technischen und Möglichkeiten den Leuten irgendwie zur Spur zu kommen.
Gut, spannender Exkurs, aber nochmal zurück zu den eigentlichen Tätern. Also das heißt, die haben bei der Integration, also der wie heißt der nochmal?
Tino Brandt.
Tino Brandt hat bei der Integration der drei in die tieferen Strukturen der rechten Szene eine wesentliche Rolle gespielt.
Ganz genau. Und der sitzt da nicht auf der Anklagebank. Also ich gebe das jetzt einfach nur mal so in die Runde. Ich finde das sehr merkwürdig, dass das nicht so ist. Es gibt berufenere Geister und Leute, die sich besser auskennen, zum Beispiel den Politologieprofessor Hajo Funke, den ich nur wärmstens empfehlen kann, hat ein gleichlautendes Blog. Der sagt, ohne den Thüringer Heimatschutz, den Tino Brandt gegründet hat, ohne den Thüringer Heimatschutz würde es kein NSU geben. Also der hat erstmal gezeigt, den dreien erstmal gezeigt, wie geil Rechtsterrorismus sein kann. Und jetzt das war dann in gewisser Weise so eine Art von Vorbild, wenn man so will.
Okay, ja.
Der hat in der Zeit, als sie im Untergrund waren, hat er für die Geld gesammelt. Er hat es ja aber auch nicht selber vorne und hinten reingeschoben gekriegt vom Verfassungsschutz. Als die im Untergrund waren, unmöglich unter den Bedingungen normal arbeiten gehen konnten, hat er für sie selber und auch in der Szene Geld gesammelt. Er hat ein Spiel entwickelt in Anlehnung an Monopoly und das heißt, er glaubt es kaum, aber man glaubt es dann letztlich ja doch, das heißt Pogromli. Also wo der Juden zum Vorbild genommen wird, wo dann aber eben Juden vergast werden, wo Leute ab ins Gefängnis müssen, wenn sie versehentlich um einen Juden weinen und solche Geschichten. Und dieses dieses Spiel hat der Tino Brandt mit dem Geld des Verfassungsschutzes entwickelt und in der Szene verkauft, um wiederum dem NSU im Untergrund Geld geben zu können, um die zu finanzieren. Der sitzt nicht auf der Anklagebank, möchte ich jetzt mal sagen. Ich finde es ein Skandal, aber es ist so.
Den Teil habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich habe dann noch dazu gehört, dass sie das dann irgendwann eingestellt haben, weil er dann mit dem Geld, das doch ihnen einfach gar nicht weitergereicht hat, sondern das verkauft haben, hat diese. Haben die nicht sogar selber gebastelt?
Ja,
hier?
Ja, die haben die selber gebastelt.
Unser Mördertrio an langweiligen Winterabenden. Und haben das dann irgendwann eingestellt, weil das Geld nie bei ihnen ankam, weil das halt irgendwo, also so kameradschaftlich waren sie dann offensichtlich doch nicht.
Das mag sein. Also ich kenne die Geschichte so, dass Tino Brandt eben damit hausieren gegangen ist. Und das war sicherlich nicht die Haupteinnahmequelle, aber ein Riesenspaß unter Arschlöchern.
Ja,
genau.
Krass.
Wie ist das denn, falls ich mal kurz hier, du machst ja schon die ganze Zeit hier so Andeutung, dass die Polizei jetzt im besten Fall die Ermittlungen dann im besten Fall inkompetent, im schlimmsten Fall quasi das nicht sehen wollen. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich mal so ein ARD-Radio-Feature, so ein Podcast gehört, da firmierte das noch unter die Dönermorde. Ja. Das war gerade in der Zeit, in der, also da war das noch nicht aufgeflogen. Und selbst da haben sich am Ende die Macher dieser Radiosendung gefragt, so die Polizisten, aber sag mal, sieht das nicht irgendwie ziemlich nach Nazis aus hier, diese ganzen? Und haben die dann damit konfrontiert und die so, ja, wir haben da schon mal ein bisschen in die Richtung ermittelt, aber so richtig haben wir da nichts gefunden. Ist das Inkompetenz oder ist das bösartig? Also ist das Wille?
Ja, also das ist natürlich, also da legst du wirklich den Finger in die Wunde, auch in meine und von vielen anderen. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich erstmal davon beeindruckt, mit was für einer Selbstverständlichkeit da Trotteligkeit von Staatskräften eingestanden wurde. Da habe ich gedacht, ey, das hat man wirklich selten im Leben. Also dass Leute so unumwunden zugeben, ey, da habe ich einen Fehler gemacht. Habe ich gedacht, ey, es gibt Hoffnung. Leute geben ihre Fehler zu, Fehler oder so. Da kann man weitersehen. Und inzwischen habe ich mich eingehender mit dem in diesem Zusammenhang vorläufigen oder wahrscheinlich längerfristigen Standardwerk auseinandergesetzt, das von Stefan Aust ist. Stefan Aust und Dirk Labs heißen die beiden Journalisten, die Autoren sind von dem Werk, dem Buch Heimatschutz, in dem sie sich sehr genau mit dem NSU und der fürchterlichen Aufklärung des NSU beschäftigen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nur mal referieren, was die beiden sagen. Also wie kann das sein, dass das so dermaßen in die Hose geht? Also eben als allererstes Trotteligkeit, Fehler. So, was ich gerade gesagt habe, was mich so beeindruckt hat. Und dann sagt Dirk Labs, ja, dass er das irgendwie auch erstmal sehr positiv fand. Er hat aber auch bei 9/11 recherchiert. Und da war das ganz genauso. Also, dass auch die amerikanischen Geheimdienste ganz schnell gesagt haben, oh, wir haben das total verpennt, irgendwie die Araber mehr in den Blick zu nehmen und dass sich da was radikalisieren könnte. Die Namen, die kannten wir alle gar nicht. Und 4-5 Jahre später stellte sich heraus, sie hatten alle relevanten Namen von Osama Bin Laden bis zum Hinterletzten. Kannten die so. Das heißt, es ist eine Scheintrotteligkeit, von der man jetzt erstmal für Deutschland gesprochen ausgehen kann, nicht muss. Ich bin auch keine Hellseherin, aber die Idee, es ist jetzt einfach nur persönliches Versagen, von mir aus auch institutionelles Versagen, kann schon mal absolut nicht in der Weise durchgreifen, wie man uns das glauben lassen will. Eine andere These ist, dass sie das alles sehen, was passiert, sogar mit großer Sorge sehen, aber hoffen auf den großen Moment, in dem möglichst viele von den Tätern zusammen sind und sie mit einem Schlag, mit einem polizeilichen Zugriff möglichst viele Täter auf einmal kriegen. Und dann haben sie diesen Moment einfach entweder verpasst oder von der falschen Aktion, von der falschen Intervention geträumt. So, das ist die zweite Theorie. Und das ist
also ja. Also die sozusagen die, naja, wir stellen uns jetzt mal so auf trottelig, damit die Restradikalen gar nicht mitkriegen, was wir eigentlich über sie wissen. Und darum machen wir auch keine, also stellen wir uns auch vor Gericht möglichst doof dar, weil dann braucht man nicht so viele Fragen beantworten. Und also sozusagen, um besser gegen die Rechtsradikalen ermitteln zu können. Sozusagen, das ist jetzt die positivste Variante.
Das ist die allerpositivste Variante, aber es gibt auch durchaus andere Varianten, also dass es vielleicht kein ernsthaftes Interesse an der Aufklärung gibt. Dass es vielleicht auch einfach, und da wird es halt wirklich sehr komplex, keine gute Kooperation von Polizei und Verfassungsschutz gibt. Also okay. Wir leben glücklicherweise eigentlich in einem Rechtsstaat, das heißt, es gibt eine Gewaltenteilung. Polizei und Verfassungsschutz müssen überhaupt gar nicht zusammenarbeiten. Es gibt keine Weisungsgebundenheit, kein gar nichts, keinen Austausch. Hinzu kommt, wir leben in einem föderalistischen Prinzip, das heißt, die Länder untereinander müssen nicht kooperieren, wollen das natürlich, aber das ist alles auf einer sehr freiwilligen und freiwilligen Basis und hat sehr viel mit Glück und Eingebung im richtigen Augenblick zu tun. Und da kann man dann nicht mehr unbedingt sagen, die wollen nicht, sondern manchmal ist es, glaube ich, auch einfach so, die können nicht.
Beziehungsweise es müssen dann immer Systemgrenzen überwunden werden. Ja. Ne? Also im Sinne von Leute, die sich nicht miteinander, die nicht einander kennen müssen, miteinander kommunizieren. Es gibt unterschiedliche Kommunikationsstile, es gibt unterschiedliche, vielleicht auch Datenbanksysteme, es gibt unterschiedliche formelle Kriterien für unterschiedliche Prozesse. Also alles, ganz, ganz viele kleine Hürden, die sich aufaddieren, dass halt bestimmte Prozesse einfach länderübergreifend nicht reibungslos funktionieren.
Ja, ganz genau. Und also das wäre jetzt irgendwie so ein formales Argument, das mir immer wieder ins Auge springt. Aber am allerwichtigsten und auch am korrekturbedürftigsten von allem scheint mir wirklich das Wesen und die Verfasstheit des Verfassungsschutzes zu sein. Und zwar sowohl Bundesverfassungsschutz als auch die Verfassungsschutzämter der Länder. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht einem echten Kontrollgremium nicht. Es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium, da sind die Tagungen geheim, da muss es ab und an mal Rechenschaft ablegen. Es gibt eine gewisse Weisungsgebundenheit im Ministerium gegenüber, aber ja gut, was soll der Innenminister denn großartig sagen, wenn er eigentlich sehr wenig darüber weiß, was diese Behörde eigentlich macht. Und mir kommt es, und ich sage das in dieser Vorläufigkeit, wie ich jetzt das auch formuliere, mir kommt es so vor, dass der Verfassungsschutz mit einem gigantischen Arsenal an Fähigkeiten, rechtlichen und technischen und personalen und finanziellen Möglichkeiten ausgestattet ist und längst vergessen hat, wozu die eigentlich da sind, nämlich zum Schutz der Verfassung.
Also der Verfassungsschutz, ich finde das nochmal ganz interessant, weil also eins der Dinge, die einem ja nicht aus dem Kopf geht, ist, dass während einer der Morde in Hessen ein Verfassungsschutzmitarbeiter, jetzt reden wir nicht von einem V-Mann, sondern ein Mitarbeiter,
Temme,
in dem betreffenden Internetcafé, in dem dieser Mord stattgefunden hat, sich befand zu diesem Mord. Die erste Version, warum, also es gibt, glaube ich, gar keine Begründung, warum er da ist, bis heute nicht, glaube ich, aber es wurde zuerst gesagt, dass er kurz vor den Morden das Internetcafé verlassen hätte, also wirklich Sekunden vorher. Das aber wurde mittlerweile, glaube ich, irgendwie falsifiziert. Das heißt also, er war in diesem Internetcafé, während der Mord dort stattfand.
Ja.
Ja, erzähl doch da mal was zu. Also, das ist
Also dieses Internetcafé, für die Leute, die es jetzt noch vielleicht noch nicht so genau wissen, dieser Anschlag im Internetcafé, ich glaube, dass er auf Halit Yozgat, da steht in einem engen Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf die junge Polizistin Michelle Kiesewetter. Und da gibt es also die, die Geschichte, dass dieser Temme, das ist der Klarname des Verfassungsschützers, der dort sitzt. Da gibt es die Geschichte, die ist wirklich so publik gemacht worden. Er wollte in diesem Internetcafé nicht angetroffen werden beziehungsweise sich dazu aussagen, weil er seiner Frau da nämlich gerade im Chat fremdgegangen ist. Er hätte da einen Love-Chat gehabt, so ein bisschen sexy gechattet mit einer anderen Frau. Deswegen hat er sich nicht, als einziger nicht, als Zeuge angeboten für den Mord, der zu dem Zeitpunkt, als er in einem winzig kleinen Internetcafé ist, verübt wurde. Stellt sich aber heraus, dass es erfunden, erstunken und erlogen ist. In der Folge stellt sich auch raus, dass ungefähr 20 Jahre vorher dieser Verfassungsschützer in seinem Ort den Spitznamen Hitler hatte. Manchmal Hitler, manchmal Klein Adolf. Genau, also der Verfassungsschützer Temme saß in diesem Internetcafé, in dem Helix Yozgat erschossen wurde. Und zunächst hat er aber wirklich die Räuberpistole in Umlauf gesetzt. Er habe nicht als Zeuge aussagen wollen, weil er in einem Chat seine Frau, die darüber hinaus gerade schwanger war, betrogen hat. Es gibt tatsächlich eine Dokumentation, die man sich in aller Ruhe auf YouTube anschauen kann, wo auch die Ehefrau von Temme sagt, doch, genau so war das. Und ich habe mir natürlich überlegt, ob ich den jetzt verlassen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, meine Güte, da geht man einmal fremd und wird von der ganzen Weltöffentlichkeit bloßgestellt. Der ist doch schon gestraft genug. Also in dem Tonfall sagt die das auch, wie ich das jetzt referiere.
Auswendig gelernt.
Genau. Man kann sich jetzt in etwa vorstellen, wie viel davon zu halten ist.
So, und dann, in Tränen ausbrechen, weil es mir so schlecht geht.
Ja, genau. Und man weiß heute, also Temme war dabei, als der Internetbudeninhaber erschossen wurde. Und er leugnet das aber nach wie vor. Das heißt, es gibt nach wie vor Untersuchungsausschüsse, die den Tatort rekonstruieren, die Schüsse rekonstruieren, die jeweils Temmes Sitzplatz einnehmen, von dem man weiß, irgendwie da war er. Und es ist völlig ausgeschlossen, dass er das eben nicht zur Kenntnis genommen hat.
Genau, was sagt er denn jetzt? Er hat das auch nicht mitbekommen. Das sagt er ja irgendwie aus.
Genau. Oder? Erst hat er gesagt, ich wollte nicht aussagen, weil ich ja meine Frau beschissen habe. Dann hat er gesagt, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Nein, das ist das allererste. Ich habe nichts mitbekommen. Das zweite, ich wollte nichts aussagen, weil ich meine Frau beschissen habe. Das dritte ist, ich habe aber sowieso nichts mitbekommen. Und da ist er jetzt immer noch und das wird ihm jetzt so ein sukzessive widerlegt. Jetzt kommt aber eine ganz für mich unheimlich wichtige Stelle. Wir sind ja an der Stelle, in dem Moment.
Darf ich nochmal ganz kurz, was so ein Detail ist, kannst du bestätigen, ob es stimmt? Ich habe gehört, der hätte den Spitznamen der Temme Kleiner Adolf, weil er in seinem Bekanntenkreis als so ein großer Fan des Dritten Reiches bekannt ist.
Ja, ganz genau. Das war Klein Adolf in seiner Jugendkindheit. Und ja, gut, da darf man sich dann auch mal Gedanken darüber machen, was für ein Land wir eigentlich leben, dass so jemand, also ein nicht schlecht bezahlter übrigens Verfassungsschützer werden kann. Also es ist sehr beunruhigend. So, und jetzt die Stelle, an der wir uns, glaube ich, das erste Mal darüber ausgetauscht haben auf Facebook, war ja die Frage nach dem institutionalisierten Rassismus. Wie kann es sein, dass das also so dermaßen viel an Ermittlungsmöglichkeiten, an Aussageverweigerung einfach passiert, was im Zusammenhang mit den NSU-Morden nun mal irgendwie einfach da ist. Und ich kann eben auch keine Antwort dazu geben. Ich kann nur zum Beispiel eben auf Temme verweisen, den man wirklich, okay, man kann ihn nicht foltern, aber er hat offenbar die Freiheit, vielleicht sogar die Rückendeckung dafür, eindeutig und knalldreist zu lügen. die vorrangige Frage, zu der sind wir noch gar nicht durchgedrungen und übrigens auch kein Untersuchungsausschuss, nämlich was in drei Teufels Namen hat er eigentlich in der Nähe von einem NSU-motivierten Mord zu tun?
Ja.
Ja, dazu sind wir noch gar nicht durchgedrungen und auch kein Untersuchungsausschuss.
Es waren ja andere Zeugen da, die auch alle ausgesagt haben. Was sagen die denn über den Hammer aus, wie der sich dort verhalten hat? Also die müssten ihn ja auch gesehen haben und was seine Rolle da war.
Über den Temme?
Oh. Der Temme, also die anderen Zeugen, es waren 5 Zeugen, die sich ja auch gemeldet haben.
Ja, aber die saßen nur zufällig irgendwie im gleichen Internetcafé. Also, weißt du, die haben da verschiedene Rechnerplätze eingenommen.
Ja, aber die müssen doch gesehen haben, dass irgendwie 3 Leute kommen rein und erschießen den Besitzer. Und was macht der eine, der bei ihnen da rumsitzt?
Ach so, das meinst du? Nee, das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, was die sagen. Also, ob die ihn sozusagen überführen oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass ich das irgendwie sehr merkwürdig finde, dass man ihm diese Art zu lügen lässt. Also, dass er keinen Vorgesetzten hat, dass er nicht aus dem Verfassungsschutz entlassen wird. Das ist keine an sich durchaus möglichen dienstrechtlichen Konsequenzen für ihn hat, so dreist auch in der Öffentlichkeit zu lügen. Und das ist wirklich nur ein Beispiel.
Also genau, also der kommt mir jetzt nicht vor wie ein fehlgeleiteter Ermittlungsmensch, der die Wahrheit nicht wahrhaben will, sondern der kommt mir vor wie ein Mitwisser.
Ja.
Sondern fast wie ein Mittäter. Ja. Also eigentlich gibt es gar keine andere logische Erklärung.
So. Ja, ja.
Ja, also der steckt da irgendwie mit drin.
Ja.
Und ich finde das ja klar. Also das ist das.
Punkt. Und aber das genau. Schlimme ist nicht nur, dass es diesen Thema gibt. Das wäre ja an sich irgendwie schon brisant genug und wo man sich auch Sorgen genug machen könnte, in was für einem Land leben wir eigentlich. Sondern es gibt viele, viele andere Beispiele. Ich habe vorhin von dem Tino Brandt gesprochen, der diesen Zuhälterring für Jungen gegründet hat und damit einen Haufen Geld übrigens auch gemacht hat, der lange das unter Verfassungsschutzaugen gemacht hat, lange nicht angeklagt wurde, nun endlich im Gefängnis ist. Das sind wirklich nur, muss man sagen, 2 Beispiele für das ganz normale Versagen an Aufklärung, an Mitwirkungsbereitschaft, an Kooperation. Im Untersuchungsausschuss sowohl als auch im Gericht hat man immer wieder mit Vergesslichkeit, mit Irrtümern der plumpsten, simpelsten Form zu tun.
Also ich habe neulich eine Dokumentation darüber gesehen, in dieser Dokumentation taucht auf, dass Beate Schäpe, während sie auf der Flucht war, die Telefonnummer von einem LKA-Beamten angerufen hat. Mhm. Mhm. Nachweislich irgendwie 19 Sekunden lang war eine Verbindung da. Mhm. Und dieser Beamte sagt auch, ja, ich hatte dieses Telefon, ja, das ist meine Telefonnummer, ja, ich habe das Telefon nicht weggegeben, nein, ich habe keine Ahnung, ob da jemand telefoniert hat. Und dass das offensichtlich einfach so durchgeht, dass eine Täterin auf der Flucht in einem der schlimmsten terroristischen Akt mal eben bei einem Polizisten anruft und der offensichtlich damit durchkommt zu sagen, nee.
Ja, ganz genau.
Wüsste ich nicht.
Eben. Und jetzt haben wir 3 Beispiele. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Und die Frage, die wir auch gerade vorhin schon so ein bisschen eruiert haben, ist, wie kann das zustande kommen? Und ich stochere da selber total im Nebel. Ich weiß nur, es ist eben keine Trotteligkeit. Von der die Beamten immer behaupten, ja, ich habe es vergessen oder ich habe es verschusselt oder aus der dann eben sagt, ja, vielleicht haben sie aber auch einfach auf den geeigneten, großen, guten Moment gewartet, wo sie irgendwie alle hätten zusammennehmen können. Ich glaube eher, dass man systematisch an die Sache rangehen muss. Also erstmal wirklich schauen, wie kann es sein, dass Ermittlungsbehörden, und da spreche ich von Polizei auf der einen Seite und Verfassungsschutz auf der anderen Seite, völlig unabhängig voneinander agieren können in so einem höchst brisanten Bereich. Also das ist das eine. Wieso kann man da nicht eine Pflicht welcher Art auch immer der Kooperation implementieren? Das ist das eine. Und das andere ist meine Beobachtung, dass der Verfassungsschutz offenbar wirklich vergessen hat, warum es ihn gibt, nämlich zum Schutz der Verfassung, Menschenleben, von Freiheit.
Also da gibt es ja noch mehr. Also da gibt es ja irgendwie alleine die ganzen Akten, die geschreddert wurden. Ja, also alleine dieses in irgendwie wenige Tage, nachdem tatsächlich die NSU-Zelle aufgeflogen ist. Ja, ging beim Verfassungsschutz, und zwar ohne, dass halt tatsächlich dort schon die Connection gemacht wurde zu den Dönermorden, oder damals noch bekannten Dönermorden, also jedenfalls offiziell, also kurz nachdem einfach diese Zelle entdeckt wurde, ging im Verfassungsschutz die Schredder los. Und zwar im großen, großen, großen Ausmaß.
Operation Konfetti, Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln am 11.11. ausgerechnet, hat der ein Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln den Befehl zum Schreddern von 7 Akten gegeben. Genau. Das ist wirklich die Gegenöffentlichkeit, die es ja Gott sei Dank gibt bei der Aufklärung der NSU-Morde, dazu zähle ich die Opferanwälte, aber auch die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse, die wirklich gute Arbeit leisten, die nennen diesen Schredder-Vorgang der Akten im Bundesverfassungsschutz Operation Konfetti, 11.11. Köln.
Ich meine, das war ja nicht nur der Nordrhein-Westfälische, sondern es waren ja wirklich, ich glaube, der Thüringer, der Berliner und Sächsische und so weiter und so fort, die haben alle im großen Maßstab angefangen, ihre Akten zu schreddern. Und zwar alle, die zufällig halt genau und aus unterschiedlichen Blickwinkeln übrigens auf diese NSU-Geschichte gezeigt haben, also schon Anwerbergespräche mit den entsprechenden Personen und solche Sachen, solche Akten, so wurden halt auch geschreddert. Ich glaube, insgesamt über 200, ja, also über die verschiedenen Verfassungsschutze hinweg, 200 Akten. Es sind ja auch ganz, ganz viele Verfassungsschutz-Funktionäre, will ich schon sagen,
Angestellte
und vor allem auch Chefs gegangen und abgesetzt worden oder freiwillig gegangen, ohne dass tatsächlich konkrete Anschuldigungen gemacht wurden, teilweise. Ja, also die einfach gesagt, so, ich gehe jetzt vorzeitig in Ruhestand oder ich bitte um meine Entlassung oder und so weiter und so fort. Also das heißt, also beim Verfassungsschutz, es ist ein ganz klarer Fall, dass es beim Verfassungsschutz ein tiefes, tiefes, tiefes Wissen um den NSU von einer sehr, sehr frühen Zeit gegeben haben muss.
Ja,
und dass die Brisanz um dieses Wissen auch immer da gewesen sein muss.
Das sehe ich genauso, ja.
Und dass, ja, und dass dort halt, na klar, natürlich, dort halt Beweise für Zusammenhänge versucht wurden, so gründlich wie möglich zu vernichten. Und jetzt fragt man sich, und ganz ehrlich, da glaube ich nicht mehr daran, dass es darum ging, eigenes Versagen zu.
Nee, eben, ganz genau.
Sondern das ist wirklich eine tiefe Verstrickung.
Sehe ich ganz genau, es ist eine tiefe Verstrickung und ich denke, in manchen Bereichen wird das auch für den Verfassungsschutz selber eine unangenehme Form der Verstrickung sein. Nichtsdestotrotz, diese Behörde existiert nach wie vor. Das ist die Behörde, die uns alle und unsere Internetaktivitäten abhören will. Das ist die Behörde, die dafür gesorgt hat, dass gegen Netzpolitik letzten Monat wegen Landesverrats ermittelt wurde. Also das ist eine Behörde, die kann man unmöglich unter den gleichen gesetzlichen Bedingungen laufen lassen. Also das geht einfach überhaupt nicht mehr. Und also ich habe es eingangs gesagt und ich möchte es auch nochmal irgendwie in Erinnerung rufen. Es gibt eine Weisungsgebundenheit und zwar dem Innenminister gegenüber. Und das ist aber eben Juristen sprechen da von einer Fachaufsicht. Das ist nun also keinesfalls so, dass sie jeden Schritt und jeden V-Mann und jeden V-Mann-Führer dem Innenminister vorstellen müssen und der muss das dann abnicken und hat vielleicht sogar eigene wissenschaftliche Assistenz, die ihm beim Überprüfen hilft. Also so ist das gar nicht, das ist sehr grobmaschig. Es ist intransparent und das einzige etwas größere Gremium, das dem Verfassungsschutz hin und wieder auf besondere Anfrage auf die Finger schaut, ist das parlamentarische Kontrollgremium, das geheimtagt. Da sind gerade mal die Mitglieder bekannt. Und diese intransparente Verfahrensweise ist meines Erachtens das allererste, was in irgendeiner Weise gekappt werden muss. Also es muss eine Öffentlichkeit über die Arbeitsweise, über die Zielvorstellungen vom Verfassungsschutz hergestellt werden. Ich habe hier gerade kurz irgendwie auf deinen Screen geschaut, Michi, und da sagt ein User namens Midi, naja, der Verfassungsschutz würde für den inneren Kampf gegen die rote Gewalt gegründet. Ja, das mag ja sein, aber das können wir denen doch nicht durchgehen lassen, dass die dann irgendwie die Rechten machen lassen. Ob sie es absichtlich oder versehentlich, ist es an der Stelle egal.
Er wurde, glaube ich, sogar tatsächlich von alten Nazis gegründet.
Ne? Ja, von alten Nazis, also mit Nazis auch ausgestattet.
Genau, ja. Genau. Ich finde wirklich, ich hab auch ein tiefes Misstrauen gegenüber der Behörde. Und wenn wir von tiefen Nazi-Strukturen in Deutschland sprechen, dann weiß ich gar nicht, ob man da nicht irgendwie sogar den Verfassungsschutz mit einbeziehen sollte.
bevor das jetzt zu weit in die Spekulation hier abrutscht, wollte ich noch mal kurz ein paar Fragen stellen, so in Richtung. Und zwar, also wir haben ja jetzt diesen Prozess mit Beate Schäpe und diesen vier Mitangeklagten. Die Erwartungen an diesen Prozess sind ja irre hoch und ich gehe mal fest davon aus, dass sie zumindest verurteilt wird. Wenn das Gericht sozusagen jetzt sagen würde, Moment mal, wir haben das Gefühl, dass der Verfassungsschutz da eine größere Rolle spielt, als er bereit ist einzugestehen, hätten die da überhaupt irgendeine Handhabe, da irgendwie in der Richtung weiter zu ermitteln, keine Ahnung, also da weiter nachzufragen? Oder ist es die Aufgabe des Gerichts, sich wirklich nur auf die Angeklagten zu konzentrieren und auf nichts anderes?
Letzteres. Nur, also es ist halt so, es geht um, in dem Prozess geht es um die persönliche Vorwerfbarkeit von Beate Schäpe. Was kann man der zur Last legen? Und da hat die Staatsanwaltschaft eine gewisse Vorarbeit geleistet. Also es ist ja irgendwie Mittäterschaft in 10 Morden, schwere Brandstiftung, Sprengstoffanschläge und ganz besonders Bildung einer terroristischen Vereinigung. So. Mhm. Und das muss man Beate Schäpe nachweisen. Das sind relativ, aus meiner Sicht, meiner momentanen Sicht, relativ ambitionierte Vorwürfe, aber die Anklage muss nicht punktgenau landen. Die darf auch durchaus ein bisschen übertreiben. Nichtsdestotrotz, das muss nachgewiesen werden. Und da ist jetzt natürlich irgendwie eine besondere Verflechtung mit der aufklärenden Staatsgewalt, und zwar sowohl mit der polizeilichen als auch der geheimdienstlichen, verfassungsschutzrechtlichen Seite, meine ich damit. Weil inwieweit kann man die jetzt zwingen, irgendwas zu sagen? Man kann sie überhaupt nicht zwingen. Sie werden als Zeugen geladen. Ein Polizist muss wahrheitsgemäß aussagen, der muss sich vorher aktenkundig machen. Und das gilt für einen Verfassungsschützer aber alles nicht. Der kann und muss maximal irgendwie seinen Namen sagen. Er muss sagen, ob er mit der Sache vertraut war oder nicht, ob er damit was zu tun hatte oder nicht. Und mehr muss er nicht sagen.
Also er kann sich da reinsetzen und kann einfach schlicht und ergreifend alles vergessen haben. Und,
ja, ganz genau. Und exakt, das passiert übrigens auch. Und das ist natürlich ein wahnsinniges systematisches Problem, das man in diesem Prozess nicht knacken wird. Ja? Also man kann in die Richtung gehen, zu sagen, wir wollen mehr von den Verfassungsschützern erfahren. Und die werden auch durchaus manchmal als Zeugen geholt. Aber dieses Schwert ist nicht besonders scharf, weil man die nicht in die Ecke drängen kann. Meine Hoffnungen gehen eigentlich eher, was eine Entwicklung des rechtsstaatlichen Verständnisses von Deutschland angeht, eigentlich eher in die Richtung von Untersuchungsausschüssen und vor allen Dingen einer Presse, dahingehend vor allen Dingen sichtbar zu machen, wo sich heute nach wie vor Menschen in Ämtern aufhalten, in wirklich verantwortungsvollen Ämtern, die sich auf Vergessen zurückbeziehen dürfen. Die dürfen so tun, als hätten sie vergessen, dass sie 8 Jahre lang in Thüringen gearbeitet haben und ermittelt haben und unter Nazis ermittelt haben. Und das muss man erstmal sichtbar machen. Das tun die Untersuchungsausschüsse aus. Und dann sollte wirklich ein Bedürfnis, und zwar nicht auf Seiten der Untersuchungsausschüsse, sondern ein Bedürfnis in der Gesamtbevölkerung aufkommen, zu sagen, also das lassen wir uns als Behörde nicht länger gefallen. Wir wollen dieses oder jenes oder das. Ich möchte mehr Transparenz, ich möchte mehr Kontrollierbarkeit, mehr Rechenschaftspflicht bei der Arbeitsweise vom Verfassungsschutz. Sowas kann zeitlich durchaus ja verschieden sein, vielleicht nicht immer Aktualität, sondern auf den Tag genau bezogen. Das wäre sicherlich manchmal nicht günstig, aber dass dieser Apparat und das Verständnis des Verfassungsschutzes von außen reformiert werden muss, ist meines Erachtens völlig klar.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir einen Verfassungsschutz brauchen. Mir wäre eine polizeiliche Behörde, die dann eben auch polizeiliche Transparenzpflichten und Auskunftspflichten hat, sehr viel lieber. Und ich frage mich, warum wir einen Verfassungsschutz brauchen, warum so etwas sozusagen verdeckt passieren muss oder grundsätzlich verdeckt passieren muss. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir einen Verfassungsschutz brauchen, dann brauchen wir nicht diesen Verfassungsschutz.
Also an der
ich
Stelle
finde,
gehe ich mit. An der
mindestens, Stelle gehe ich mit, ja. Ich finde, mindestens muss man diese Behörde, wie sie momentan existiert, gnadenlos platt machen, alle Leute entlassen, sofort. Und das Ding, wenn man es braucht, nochmal komplett neu mit ganz neuen Leuten aufbauen, die nicht in der, die nicht in dem Verdacht stehen, in diesem Netzwerk zu agieren, von dem wir, glaube ich, momentan nicht wissen, was dahinter steckt.
Wer könnte das denn machen?
Es ist wirklich, denn ich habe das Gefühl, es ist der Feind im eigenen Staat, den wir da haben.
Das ist in jedem Fall. Und also für mich war es am Anfang, als ich angefangen habe vor 4 Monaten, mich mit NSU zu beschäftigen, war für mich die vorherrschende und schockierende Botschaft, die, um Gottes Willen, also mit dem Rechtsradikalismus ist es ja noch schlimmer, als ich dachte. Und kaum einen Monat später denke ich, Moment, der Rechtsextremismus, den wir haben, grauenhaft, schlimm. Aber das weitaus größere Problem ist der Antagonist, nämlich derjenige, der aufklären sollte, der Verfassungsschutz.
Der vermeintliche Antagonist, ja.
Ja, genau. Also das ist das eigentlich weitaus gravierendere Problem, dass wir, weil dann sind wirklich Tür und Tor geöffnet und es kann so unmöglich weitergehen. Auf deine Frage, Max, zu kommen, wer das machen könnte, ja, also ich meine, das ist natürlich Kanzlerin, Bundeskanzlerin muss es machen, Justizinnenministerium, das sind neue Gesetze, die verabschiedet werden müssen, also das wäre wirklich sehr...
Eine große Koalition würde das hinbekommen.
Die würde das hinbekommen, dann müsste jetzt noch der politische Wille da sein. Ich wollte
also im Augenblick, wenn ich das so aus meiner Beobachtung, habe ich so das Gefühl, dass so die allgemeine Auffassung ist, naja, wir haben die ja gefasst, das waren diese 3 Leute, ansonsten waren eigentlich alle gut und unwissend und wussten ja von nichts und wir werden die jetzt verurteilen und die wird wahrscheinlich für die nächsten 25 Jahre in den Knast gehen und damit ist alles getan und aufgeklärt, wird nie wieder passieren. So, das ist so bisher mein Bild von diesem ganzen Prozess.
Täusche ich mich da? Die Chappe kann das ja jetzt aufklären, ne? Wenn die jetzt wirklich, wenn die jetzt wirklich hingeht und sagt, ich packe jetzt aus, und sie packt wirklich aus, ne? Weil sie weiß doch hundertprozentig von allem, wer auch im Verfassungsschutz dahinter steht, ja, und wer dort irgendwie die Fäden gezogen hat.
Ja, aber das ist Spekulation. Wir wissen gar nicht, ob Chappe so viel weiß. Also sie war ja kein V-Mann bzw. V-Frau. Also sie wurde nicht geführt beim Verfassungsschutz. Sie ist mal in die engere Auswahl genommen worden und dann war sie aber irgendwie zu gut befreundet mit Drogen und kam deswegen nicht in Frage. Also es kann
was?
Also es gab den, also man hat Beate Zschäpe durchaus in Blick genommen als V-Frau, muss man dann sagen, vom Verfassungsschutz.
Und als sie schon im Untergrund war?
Nein, das war vorher.
Ach so,
das
davor.
Muss so irgendwie Ende der 90er gewesen sein, Anfang der Nuller. Und dann ist sie aber als V-Frau dann auch wieder ausgeschieden worden, weil der Lebenswandel wegen Drogenkonsum und Ähnlichem irgendwie zu unsolide schien. Ich weiß bis heute nicht, ob in einem Drogenkonsum überhaupt irgendwas dran ist, aber das war der Ermittlungsstand damals. Deswegen kam sie nicht in Frage. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht den großen Wurf von Zschäpe in puncto Verfassungsschutz erwarten. Es ist überhaupt müßig, irgendwie, glaube ich, sein Wohl in das Aussageverhalten von Terroristen zu legen. Also ich glaube, da tun wir uns alle keinen großen Gefallen, sondern eigentlich eher irgendwie versuchen, aus den Erkenntnissen, die man bisher so gewonnen hat, und das sind ja nun nicht gerade wenige, also wer darf hier lügen, wer darf Aussagen verweigern, wieso kommen Untersuchungsausschüsse hier weiter und da nicht, kann man sich durchaus schon ein bisschen was zusammenbauen. Nämlich, also was du sagst, der Verfassungsschutz, sehe ich ganz genauso, der muss also von Grund auf reformiert werden und sonst sind wir wirklich, aber haben wir wirklich ein massives Problem.
Ganz kurz zu den Untersuchungsausschüssen. Es gibt einen in Thüringen, ne? Und gibt es noch mehr? Oder?
Ja, genau, also es gibt Thüringen, es gibt Hessen, es gibt Baden-Württemberg, ich habe es mir aufgeschrieben, es gab Bundestag und es gibt Bundestag wieder. Genau, und dann gab es noch Bayern und Sachsen. So, und der mit Abstand erfolgreichste war sicherlich Thüringen, unter der Leitung von der Dorothea Marx. Sie hat jetzt ihren zweiten Abschlussbericht vorgelegt. Die hat eine unfassbare Einzelleistung gebracht. Die hat mit dafür gesorgt, dass in Thüringen keine V-Leute in dieser Form mehr eingesetzt werden, sondern da sagt man dann eher, also wenn V-Leute dann auf polizeilicher Seite, das ist ein großer Unterschied, ob Polizei V-Leute einsetzt. Ein Polizist ist an das sogenannte Legalitätsprinzip gebunden. Das heißt, wenn ein Polizist Kenntnis erlangt von einer Straftat, muss er die verfolgen. Ein Verfassungsschützer ist ganz woanders unterwegs.
Oh Gott.
Der ist ja nicht daran gebunden. Der erlangt,
ist ja kein Strafverfolger.
Der erlangt Kenntnis von einer Straftat und dann notiert er die und das war's. Und eben also diese letztgenannte Variante kommt jetzt erstmal in Thüringen für diesen Bereich nicht mehr vor. Und Bundestag, der erste Untersuchungsausschuss im Bundestag fand statt unter der Leitung von Sebastian Edati.
Genau, der Edati-Fall ist ja auch nochmal spannend.
Ja, genau. Ne? Und also Sebastian Edati hat das hervorragend gemacht. Also ich habe mehrere Protokolle von dem Untersuchungsausschuss gelesen, wo er Zeugen befragt hat, extrem gut informiert war, eine extrem gute Leitung gemacht hat. Also auch die juristischen Windungen da kannte, von denen ich noch nicht mehr die geringste Ahnung hatte. Das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht. Er hat dann auch den ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss abschließen können, tatsächlich mit einer Bitte um Verzeihung bei den Hinterbliebenen. Und es gab dann auch Hinterbliebene, die, dieses, die diese, diese Bitten um Verzeihen angenommen haben. Also da war auch tatsächlich ein Stück Versöhnung möglich. Und was ich sehr bemerkenswert fand bei, bei diesem Untersuchungsausschuss, andere Untersuchungsausschüsse fallen häufig dadurch auf, dass parteipolitische Agenten im Untersuchungsausschuss weiterverfolgt werden. Und das war bei dem überhaupt nicht der Fall. Und das ist, es gibt große Hoffnung,
dass hoffentlich auch bei keiner der großen Parteien irgendwie seine, ihre Aktien drin. Also das wäre noch das Schlimmste, so, ja. Also wenn jetzt irgendwie die Parteien da auch noch drin verstrickt werden, so.
Naja, geheim zu verschleiern, wie sehr, also ich meine, es ist ja unbequem einfach, wenn du plötzlich dann ein Gesetz herlassen musst und erstmal das so ein bisschen unter den Teppich kehren und sagen, naja, so schlimm ist das jetzt alles nicht. Wir haben Wahlen vor uns oder irgendwie sowas. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Parteien Interesse dran haben.
Ja, okay, stimmt natürlich. Das heißt natürlich, dass du als Regierung deinen Verfassungsschutz nicht unter Kontrolle hast, ne?
Genau.
Manometer, ey.
Aber das scheint ja laut Aussage von Steffi, scheint das ja alles ganz gut zu sein.
Also wohl bemerkt, also Bundestag Thüringen, da gilt
okay.
Das. Ja? Also okay. Ich würde das jetzt nicht über Hessen sagen. Nicht okay. Über Bayern und auch nicht über Bayern und Württemberg aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber Bundestag und Thüringen, vor allen Dingen Thüringen, also da, die haben gute Arbeit geleistet. Da gibt es Gespräche, wo Petra Pau von der Linken und Christian,
die ist ausgetreten.
Mittlerweile Martina Renner, ja. Nachfolgerin, die Linke, zusammen mit Christian Binninger, ehemaliger, was war denn der, Dozent an der Polizeiakademie, jetzt Mitglied des Bundestages im parlamentarischen Kontrollgremium, auch im Untersuchungsausschuss, der Ombudsmann war von der CDU, am gleichen Strang ziehen. Also linke CDU an einem Strang unter der Leitung von Sebastian Edati. Ne, der hat in der Sache wirklich hart gekämpft. Klar, aber es gibt da überhaupt gar keinen Dissens und alle sind gleichermaßen verblüfft und schockiert, wie es sein kann, dass so viele Staatsbeamten kaum, dass sie zur Aussage berufen werden, entweder krank werden oder unter Amnesie leiden, was wahrscheinlich das Gleiche ist.
Ja, natürlich, weil der Edati-Fall ist ja auch bekannt, dass er da irgendwie, er hat ja pornografisches Material von minderjährigen Jungen irgendwie eingekauft in einem Server auf Kanada. Das kam dann irgendwann raus. Da ist er ja ganz offensichtlich schuldig, hat er sich, glaube ich, ja auch mittlerweile zu bekannt. Die Frage ist nur, ob tatsächlich das Herauskommen dieser Transaktion vielleicht mit seiner Tätigkeit als Vorsitzender dieses Ausschusses zu tun hat.
Also, was ich total geil
finde, es gibt natürlich diese
Du hast genauso diese Lust am Spekulieren wie ich. Und ich will dir ganz ehrlich sagen, also so in meinem wirklich klammheimlichen Lästerstübchen kann ich mir das unheimlich geil vorstellen. Ja, ja. Dass es da so einen wirklich angekotzten, angenervten Verfassungsschutzbeamten gab. Und dann, ey, diesen Sebastian Edati.
Das haben wir über den.
Dem gebe ich jetzt ein Ding mit. Kann man da nicht irgendwas finden? Ja, also diese Stimme habe ich irgendwo. Mhm. Aber das ist egal. Weil das wissen wir nicht und das ist wirklich.
Das können wir auch nicht rauskriegen.
Nein.
Insofern ist es auch egal, ja.
So, stimmt, und das ist auch wirklich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie für den NSU relevant.
Nee, und das ist auch nur eine Einzelperson und das darf man auch nicht zu überbewerten, das ist richtig. Nee, klar, aber das ist natürlich was, was man sich sofort fragt.
Ja.
Oder? Ja, klar.
Ja. Ich finde die Frage schon durchaus. Also, klar, die Spekulation darüber ist natürlich müßig, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber so dieses, wenn es denn so ist, also diese Spekulation, erstens mit welchen Mitteln da offensichtlich probiert wird, die erfolgreiche Arbeit dieses, oder möglicherweise probiert wird, verhindern, die Arbeit dieser Ausschüsse zu verhindern, ist ja auch schon dem Nächsten, der diesen Ausschuss leitet, ist klar, dass er im Zweifelsfall, wenn er wieder gute Arbeit leistet, dann dementsprechend wahrscheinlich auch was vorgesetzt kriegen würde.
Lass es mich so formulieren. Genau, wenn du irgendwie im Vorsitzender des Ausschusses gegen einen Geheimdienst bist, solltest du möglichst keine Leichen im Keller haben.
Aber ich meine,
was soll das zu sagen? Es ist schon ein erstaunlicher Zufall, es ist eine erstaunlich glückliche Fügung für die Geheimdienste, dass es so gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Was jetzt aber bei all den Spekulationen wirklich nicht in Vergessenheit geraten darf, ich meine, ich mag sowas auch total gerne, aber dieser Untersuchungsausschuss ist angetreten. Der will unbedingt und auf Biegen und Brechen rauskriegen, ob es sich um mehr als nur eine Terrorzelle handelt. Also, meine These, ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, also
das kann
ich
überhaupt nicht. Für welchen Ausschuss?
Den jetzigen Bundestagsuntersuchungsausschuss, der diese Woche zusammengekommen ist, der zweite also. Die These, die ich vertrete und mit der sich auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss vor allen Dingen befassen wird, ist die, es gibt mehr als ein Terrortrio. Es gibt auch mehr als ein Terrortrio, das irgendwie radikalisierte Rechte im Osten und auch Westen um sich versammelt hat. Sondern die sagen, nein, es gibt mit der Struktur von Combat 18, Combat 18 ist der militante Zweig von Blood and Honor. Blood and Honor ist ein rechtsradikales, britisches, international agierendes Terrornetzwerk. Nach dem Modell haben Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Bomben gebaut, ausgespäht und so weiter. Die sagen, das ist die Spur, die müssen wir weiterverfolgen. Also, dass es eben nicht nur Sympathisanten und ein paar gute Freunde im rechten Umfeld gab, sondern ein organisiertes System von Rechtsradikalen, das bis auf den heutigen Tag und darüber hinaus intakt ist und szeneintern und darüber hinaus geschützt wird.
Und das vor allem ist auch europäisch ist.
Ja, das ist der Untersuchungsauftrag, um den geht es.
Okay.
Ja, wir gehen hier, ne? Und dann muss man sich auch noch vergegenwärtigen, eigentlich haben wir gar kein Terrortrio mehr, wir haben ja nur noch eine. Beiden Uwes sind tot. Also die versuchen sehr hart an der Marginalisierungstendenz der, ja was eigentlich, Bundesanwaltschaft, Verfassungsschutz, wem soll man jetzt den schwarzen Peter nennen, aber die Marginalisierungstendenz, die es in der Berichterstattung gibt, versucht der Bundestagsuntersuchungsausschuss und auch andere Ausschüsse, auch die Opfer, Anwälte versuchen, dem entgegenzuwirken. Und da habe ich eine gewisse Hoffnung. Hoffnung in der Weise, auch da wird man wieder auf Schweigen, dreistes Schweigen stoßen, aber es wird hoffentlich uns alle irgendwann wacher machen und uns in irgendeiner Weise mobilisieren, dass wir diesen Verfassungsschutz endlich mal
das
Genick brechen.
Teil dieser Dokumentation, die ich da gesehen habe, war es, dass, falls ich das nochmal kurz einwerfen darf, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, dass Beate Zschäpe dann quasi auf der Flucht halt sich mit irgendwelchen Vertrauten getroffen hat, die ihr dann Kleidung gegeben haben und ihr quasi Ressourcen gegeben haben. Und dann so ein bisschen die Frage der Opferanwälte da, ja, warum sind die denn nicht mit angeklagt als Unterstützer dieser Terrorzelle? Ja, und die Darstellung der Bundesanwaltschaft war, naja, die beiden Uwes waren ja tot, damit war das ja auch noch eine Person und damit ist die Terrorzelle ja, mit einer Person kann ja eine Terrorzelle nicht existieren und damit ist ja automatisch, hat sie ja nur einer Privatperson sozusagen unterstützt und keine Terrorzelle und wieso sollte man die anklagen? Was ich schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen finde, diese Argumentation.
Und sie ist auch aus juristischer Sicht an den Haaren herbeigezogen, weil natürlich kann man Tote nicht anklagen. Also die beiden Uwes werden natürlich niemals angeklagen. Aber das, was sie in der Vergangenheit getan haben, kann natürlich zum Maßstab für eine Anklage der noch Lebenden gemacht werden. Und Beate Zschäpe ist ja auch wegen, also sie wird ja auch wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung, das ist der Paragraph 129a Strafgesetzbuch, deswegen wird sie ja auch angeklagt. Ne? Das ist ja naturgemäß ein Gemeinschaftswerk. So eine terroristische Vereinigung, das kann man nicht alleine wuppen, so ein Ding. Das ist dann irgendwie schon insoweit klar, aber ja, natürlich, was du sagst, Max, also das ist eine Art von Betrachtung, der man immer wieder begegnet und ich finde das auch ziemlich hanebüchen, ja.
Also das macht mich, das war nämlich für mich genau die Frage, dass ich meine, wenn ich irgendeine Dokumentation sehe, die wollen auch Zuschauer haben und für die ist das immer besser, wenn sie eher was Aufregendes finden, als wenn sie alles, ja, geht alles mit rechten Dingen zu. Aber auch du als Juristin sagst, Moment mal, was geht hier vor?
Ja.
Okay. Das macht es ja nicht schöner.
Ja, nee. Oh, ja, gibt es eigentlich noch von deiner Seite aus zu dem Thema?
Ich könnte noch tausend Sachen sagen,
erzähl,
aber ich würde ehrlich gesagt, ich würde
Einzelanekdoten, alles.
Ich würde es ehrlich gesagt lieber irgendwie in meinen Blog schreiben. Es gibt nur eine Sache, also die mir, also vielleicht sozusagen als freundlichen Ausklang von diesen Ereignissen und unseren Gesprächen. Man tut sich hin und wieder wahnsinnig schwer, damit Beate Zschäpe als gewalttätige Terroristin und dann noch rechtsradikale Terroristin zu sehen. Nun haben die meisten von uns wahrscheinlich den Film Die Kriegerin gesehen von Wendt oder Wendt heißt er, glaube ich. Wo eine Rechtsradikale wahnsinnige Lust hatte an Gewalt. Also für mich war das eine gewisse Einstimmung dafür, mich auf Beate Zschäpe irgendwie einzustimmen, einzutunen, eben nicht zu sagen, ach, es ist eine Frau, die sind nie wirklich rechts, das machen die nur dem Mann zuliebe oder nein, also Frauen wollen nicht gerne prügeln. Ne? Der Film räumt ziemlich gründlich damit auf und ein bisschen in die Richtung kann man auch das Modell Beate Zschäpe sehen. Also ich führe das deswegen auf, weil es immer wieder Berichte gibt, dass die sich gar nicht vorstellen können, dass eine Frau irgendwie sowas Schlimmes. Dann hingegen aber Beate Zschäpe im Gerichtssaal sehen und die tritt dann so businessmäßig auf und in ihren Kostümen und verzieht irgendwie keinen Mundwinkel und wenn, dann nach oben und lacht und die ist gar nicht verzagt. Und da gehen, also die Fantasie bei Beate Zschäpe und ihrem unmittelbaren Auftreten schießt sehr ins Kraut. Und es gibt, ich weiß überhaupt nicht, wer Beate Zschäpe ist. Im Augenblick ist es mir auch relativ egal, weil mir ihre Taten und so, das interessiert mich. Ne? Aber die Persona, tiefenpsychologisches Gedöns, das brauche ich alles überhaupt nicht. Es gibt ein Video, das ich unheimlich toll finde. Ich werde es auch bloggen. Es ist so wunderbar. Die drei, also die Terrorzelle hat zusammen gewohnt in Zwickau und sich selbst beobachtet. Also die haben überall Kameras in ihrer Wohnung installiert und damit natürlich nicht nur sich selbst beobachtet, sondern eben für den Fall, dass sie Besuch vom Verfassungsschutz in ihrer Abwesenheit bekommen hätten, hätten sie es dann eben auf Film gehabt. Nun ist diese Zwickauer Bude in die Luft geflogen, das meiste Filmmaterial ist in die Luft geflogen, etwas ist erhalten geblieben, es gibt unterschiedliche Auskünfte. Ein Schnipsel davon und warum ich das jetzt alles erzähle, ist so toll. Da gibt es also diesen Filmschnipsel, wo Beate Zschäpe, die entweder irgendwie die ahnungslose, das ahnungslose Nazi-Liebchen ist oder der Teufel in Vibe-Form ist, gibt es also Beate Zschäpe, die einem Gast die Tür aufmacht und dieser Gast kommt beschuhten Fußes, kommt er in die Wohnung, also mit den Schuhen an. Und dann kommt, also nicht nur, dass Beate Zschäpe dann diesen Typ vor die Tür schickt und da zieht er dann seine Schuhe aus, da holen dann die beiden Uwes sowohl Kehrblech als auch Putzlappen raus. Und dann wird aber aggressiv gegengefeudelt. Und dann denke ich mir immer so, das reicht mir als Information von Beate Zschäpe privat erstmal völlig.
Also, du meinst, sie hatte die beiden Uwes unter Kontrolle.
Ja. Ja? Und Sauberkeit war keine unwichtige.
Nee, das ist ja auch eine deutsche Tugend.
Ja, ja. Genau.
Ja, ich finde das super spannend.
War das so ein Nazi-Freund, der...
ja, das war ein Nazi-Freund. Vielleicht hat er Pässe gebracht oder so. Ja, genau.
Der mit seinen schweren Schuhen da... Oh Gott. Genau. Oh Gott, man will es gar nicht. Oh Gott.
Okay, also ja. Nee, aber das... ja. Also das finde ich auch total interessant. Also nachdem halt sozusagen während der gesamten Ermittlungen Rassismus eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei spielte, dass die Behörden es nicht auf die Reihe bekommen haben, die richtige Spur zu verfolgen, spielt jetzt während der gesamten Gerichtsverhandlung Sexismus eine große Rolle, warum sie wahrscheinlich tatsächlich die ganzen Geschehnissen falsch beurteilen. Ja, und das ist irgendwie ganz witzig. Also wie dann, also witzig, eigentlich tragisch, ja, wie halt strukturelle Denk- und Diskriminierungsmuster plötzlich auch zur totalen
Natürlich. Also, wovon ich vorhin sprach, also diese vier Tage, als Beate Zschäpe erst die Zwickauer Wohnung in Brand setzt, nachdem sie eben von dem Tod der beiden Uwes hört, das wird gemeinhin so gedeutet, dass sie kopflos durch Deutschland geirrt ist. Ja, wo ich dann so denke, ja natürlich, so sind wir Frauen. Also bis unser Nagellack nicht getrocknet ist, rauschen wir total hysterisch durch die Gegend, kopflos. Wir haben es hat nie irgendeinen Sinn, was wir tun.
Genau. Wir sind doch zu rationalem Denken gar nicht fähig.
Genau. Und also, wenn wir mal schlagen, dann vielleicht den Bupen Klaps auf den Po. Aber dass das vielleicht einfach mal Hand und Fuß haben könnte. Also, dass sie sich Rückhalt holt in ihrer Szene. Dass sie vielleicht entsprechende Drohungen ausspricht. Ja, also darauf kommen die gar nicht. Ich bin da durchaus dieser Ansicht, ja. Mhm. Und ansonsten, ja, meine Güte.
Oh, Manometer.
Zschäpe.
Ja, okay. Scheiße, jetzt hast du so viele Links auch genannt. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Shownotes, ne? Aber das müssten wir nochmal durchhören.
Was ist Shownotes?
Also, wo man halt einfach so Links sammelt, vor allem irgendwie zu allem, was man sagt. Ne? Also, du nennst dieses Video und so weiter und so fort.
Weiterführende Quellen.
Weiterführende ja, genau. Quellen, ja. Die werde ich euch aber nachreichen. Das ist kein Ding.
Ja. Wow, super. Das wäre super. Auf jeden Fall auch dein Link dann zu deinem Blog.
Ja, in jedem Fall.
Mhm. Genau. Also weiß ja nicht, wann du die verblocken willst. Also wir werden relativ hoffentlich zeitnah.
Ja, also ich habe vier Beiträge weitgehend fertig. Wir haben jetzt aber über viel mehr gesprochen als das, was ich bereits verschriftlicht habe. So bis zum Wochenende kommen so die ersten vier und dann vielleicht ein oder zwei die Woche so jeweils.
Okay.
Also nehmt euch am Wochenende nichts vor.
Das ja, genau. Genau. Und also es wird in jedem Fall so sein, dass es Links zu Zeitschriften gibt, zu Internetforen, es gibt Links zu einem Blog, das ich jedem ans Herz legen kann, der sich für dieses Thema interessiert. Das heißt nsuwatch.info. Und dann, wer jetzt nach diesem Beitrag unbedingt noch was sehen will, der sollte sich auf YouTube das Video anschauen, das die Gerichtsverhandlung szenisch inszeniert. Das heißt NSU-Prozess das erste Jahr und dann gibt es auch das zweite Jahr.
Ach, die spielen das nach, interessant.
Die spielen das nach mit Schauspielern.
Mhm. Komplett? 100%?
Ja, nee, nicht 100%. Also da haben Journalisten und Drehbuchautoren zusammengewirkt. Ne? So, ja. Aber eben anhand des Protokolls, das, was da gelesen wird, ist exakt so passiert. Mhm. Und ich kann das nur jedem wärmsten ans Herz legen, der sich für dieses Thema interessiert und auch vielleicht mal auch irgendwie erfahren möchte, welche menschlichen Dramen aus sehr unterschiedlichen Richtungen da zusammenfinden. Also auf YouTube gehen, NSU-Prozess das erste Jahr. Ich glaube, hochgeladen unter anderem von der Süddeutschen Zeitung. Das müsste dann der Account sein. Da könnt ihr dann euch weiter eingrooven.
Okay, spannend.
Also für mich klingt jetzt diese ganze, als ob die Hoffnung, dass da Aufklärung stattfindet, schon längst einem Fatalismus, der sich in Lachen ausdrückt, gewichen wäre. Wenn überhaupt, wo hast du denn auch am ehesten die Hoffnung, dass da Aufklärung kommen könnte in diesem Fall? Also aus dem Prozess können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht so irre viel erwarten über die ganzen Hintergründe. Diese Untersuchungsausschüsse scheinen da ja noch ein bisschen was in die Richtung zu haben. Ja, aber genau.
Aber also meine Hoffnung liegt ehrlich gesagt darin, dass ich erstens ein komplett anderer Mensch werde, zweitens mich politisch betätige. Also politische Betätigung ist nun wirklich nicht so mein Gebiet. Also ich meine jetzt auch parteipolitisch. Sich in irgendeiner Weise betätigen oder sich Ausschüssen oder anderen Organisationen anschließen, um gewisse rechtsstaatliche Korrekturen mit voranzutreiben. Also sich vor allen Dingen darüber schlau machen, wo sollen die passieren und wenn ja, wer ist dann der geeignete Gewährsmann, wer ist der richtige Verein für mich oder Partei oder was auch immer. Weil also das kann so nicht bleiben. Dieser Verfassungsstaat, so wie er jetzt ist, mit diesem Verfassungsschutz, dieser Dreistigkeit, nicht mit der Polizei, nicht mit Gerichten zu kooperieren, kann unmöglich so bleiben, muss geändert werden. Das wird der Verfassungsschutz sowieso nicht freiwillig hergeben, wird auch die Politik im Sinne von Kanzlerin, Innenministerium, Justizministerium nicht so ohne weiteres freiwillig hergeben. Also sind wir einfachen Bürger gefordert, uns politisch zu betätigen. Was anderes sehe ich da im Moment nicht.
Oh oh.
Ja, das ist scheiße, ne? Ja, ich sag auch, ich muss auch ein anderer Mensch werden.
Aber so ist Max, du bist ja gut raus, ne? Du bist ja hier.
Max, du kommst ja wohl wieder.
Im Januar, ne? Dann machen wir das hier mal klar hier mit dem Verfassungsschutz.
Wenn du ja, aber, also ich meine, wir gackern hier so rum, aber es ist ernst. Also wir müssen schon mal auch, neben Gackern müssen wir dann auch schon manchmal irgendwie eine ernste Tonspur einlegen.
Nee,
da führt kein Weg dran vorbei.
Nee, das ist ganz so eine Frage, ja.
Ja, also wie gesagt, bei mir war immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch ein bisschen aufgegeilt wird von den Medien, die paar Fragen, die es da
ja,
so gibt.
Ja, das habe ich auch mal gehofft, aber nein, das ist alles noch viel schlimmer.
Oh Gott, okay. Vielen Dank.
Ja.
Aber das spielt alles eh keine Rolle.
Sei einfach froh, dass du nicht da bist. Sei einfach froh, dass du weg bist.
Ja.
Wollen wir das Thema jetzt mal abschließen?
Ja, genau. Von mir aus gerne. Also ich hätte gerne irgendwie eine kurze Pause.
Ja, okay, geht das irgendwie? Okay, ja, klar. Okay, klar. Dann kann ich noch kurz mit Max ein bisschen quatschen. Ja, genau.
Super. Ja, oh Mann. Ja, spielt ja alles keine Rolle, weil die Welt wird ja eh untergehen demnächst im Dritten Weltkrieg und dann ist ja eh alles vorbei.
Genau, das wurde jetzt ja angekündigt, Dritter Weltkrieg. Gibt es eigentlich schon ein Datum?
Ich weiß noch nicht, ich glaube, das wird noch überlegt. Es sollte nicht beim Weihnachtsgeschäft kollidieren zu sehr.
Ja, ich glaube auch. Also das darf auf keinen Fall die Umsätze gefährden.
Ich hab ja deine Postings auf Facebook, die sind ja hoch verbreitet worden, die du da gepostet hast, zu diesen Paris Attacks. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Hashtag hat.
Ich hab das auch gar nicht gehashtagt.
Ja, aber nee, aber so Paris Attacks. Ich meine, über das Ereignis an sich braucht man ja wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Das wird ja sicherlich jeder doch mitbekommen haben. Und zwar ist es besser als ich.
Eventuell sollten wir schon davon ausgehen, dass Leute vielleicht auch zum Beispiel, wie Tim Pridloff ja immer sagt, irgendwie in 100 Millionen Jahren wird dieser Podcast noch gehört werden. Und dann wird man das gar nicht mehr einordnen.
Im Jahr 2015 ereignete sich.
Genau. Ereignete sich der zweite Anschlag in Paris nach. Ich glaube, im Januar war das. Im Januar war diese Charlie Hebdo-Geschichte und jetzt halt im November diese viel, viel größere Anschlag. Ich glaube, insgesamt 7 unterschiedliche Aktionen, die gleichzeitig in Paris vollführt wurden. Ein Musiksaal wurde gekidnappt und dort in die Menge geschossen. Es wurde in verschiedene Cafés wahllos in die Menge geschossen. Es wurden mehrere Bomben, Selbstmordattentäter haben sich in die Luft gesprengt, versucht vorher in ein Stadion zu kommen, in dem ein Länderspiel stattfand, unter anderem mit deutscher Beteiligung. Die Anschläge nicht. Ja. Das Ganze wurde jetzt mittlerweile ermittlungstechnisch zurückgetrackt auf den Islamischen Staat oder wie man es heutzutage neumodisch sagt, Daesh.
Hat sich dazu bekannt, ne?
Genau, die haben sich auch dazu bekannt.
Relativ schnell. Wobei
man noch nicht genau weiß, also das ist wohl schon irgendwie auch eine relativ autonom agierende Zelle, die aber irgendwie trotzdem sich mit syrischen IS-Leuten auch abgesprochen hat. So genau weiß man es auch noch nicht, glaube ich. Wie das organisatorisch aussieht, aber auf jeden Fall, ja, also eine sehr, sehr tragische Geschichte und ich muss ganz ehrlich gestehen, also das ist jetzt sozusagen gerade, weiß nicht, 3-4 Tage her, es war jetzt am Wochenende, am Freitag war das, also ja, schon 5 Tage her, es hat mich wirklich nachhaltig kaputt gemacht. Ich war wirklich, wirklich die letzten Tage richtig, richtig scheiße drauf, deswegen und es hat mich schon mitgenommen und ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie hast du das mitgekriegt?
Also, ich habe das, ich war im Büro, als das losging, weil wegen der Zeitverschiebung 9 Stunden, das heißt, das war hier irgendwann, ich weiß nicht, wann ging es los, gegen 23 Uhr oder sowas und halt dementsprechend war das dann irgendwie mittags und ich habe das quasi alles relativ live mitverfolgt. So auf den üblichen Kanälen und wie es immer mehr wurde und immer mehr und immer mehr. Und ich habe es bewusst vermieden, irgendwelche Bilder dazu zu sehen. Also ich habe keine Videos gesehen oder sowas, weil ich glaube, ich brauche diese Bilder nicht, um mir vorstellen zu können, wie furchtbar das ist, wenn man in irgendeinem Konzertsaal ist und wahllos in die Menge geschossen wird. Ich habe relativ viel dazu gelesen. Allerdings. Und es ist hier erstaunlich wenig ein Thema. Also es ist gab ja auch in San Francisco die Public Hall, die war auch in den französischen Nationalfarben angestrahlt und sowas. Also das findet schon so ein bisschen statt, aber so jetzt im Gespräch oder sowas tauchte das wirklich gar nicht auf. Also wenn ich es nicht angesprochen habe, also ein Kollege von mir, der ist aus Belgien und ich glaube, er hat auch längere Zeit in Frankreich, in Paris gearbeitet. Den hat das natürlich alles persönlich nochmal viel stärker getroffen, aber ich habe so das Gefühl, so darüber hinaus ist das, also zumindest wird nicht darüber geredet, sagen wir es so. Wobei das scheint ja generell so eher so der Fall zu sein. Aber was mich am nachhaltigsten verstört an dieser ganzen Situation, ist gar nicht so sehr das Ereignis an sich, sondern dieser Automatismus, der jetzt einzusetzen scheint, wie die Eskalation, die für mich aus meiner Perspektive relativ klar von den sehr klar von den Attentätern erwünscht ist, auch tatsächlich stattfindet. Also wie dieser Anschlag dazu führt, dass das Vertrauen, dass das die pauschalisierte, die Moslems sind doch an allem schuld, dass wie das zunimmt, wie mal eben irgendwelche Städte von Frankreich bombardiert werden, so quasi als Vergeltung, in denen ja sicherlich auch nicht nur IS-Attentäter sind, sondern durchaus auch Kinder. Und ich finde diese Lawine, die sich da so langsam löst und man zugucken kann, aber man weiß, wie die Mechanismen sind, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass sie trotzdem unvermeidlich zu sein scheinen. Das ist das, was mich gerade am meisten stört. Ja. Oder das heißt stört, also ratlos lässt. Weil und mit welchem unfassbaren Tempo das halt Wasser auf die Mühlen derjenigen waren, die halt und sie das ja auch gerne einsetzten, die schon immer gegen die da waren, so nach dem Motto. Also dieses, das war ja keine 24 Stunden später, verlangt der Polizeigewerkschaftschef, dass die Vorratsdatenspeicherung ausgedehnt werden müsse, obwohl sie ja diesen Fall offensichtlich nicht verhindert hat. Es ist, wie dadurch Pegida Zustrom gewinnt, dass da halt irgendwo was stattfindet. Und dann auch war das gestern dieses Länderspiel oder vorgestern? Vorgestern war das, ne?
Heute. Heute sollte auch ein Länderspiel. Nee, Gott. Nee, gestern, stimmt, du hast recht,
gestern war das ja, wo dann plötzlich dieses Länderspiel, wo man sieht, also wo ich im Nachhinein vermuten würde, das war einfach ein Fehlalarm. Sie haben da zwar irgendwie, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in irgendeinem ICE.
In Hannover.
In Hannover haben sie ein Gepäckstück gesprengt oder sowas. Ich glaube.
Nee, es gab auch Hinweise von den französischen Behörden.
Ja, es gab auch Hinweise, ja. das ist schon klar. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass da. Ich will da gar keine Schuld oder sowas oder Versagen vorwerfen, sondern einfach, wie blank die Nerven da jetzt offensichtlich gerade liegen, gerade in Europa. Also ich meine, heute, dann sind ja noch irgendwie zwei Flugzeuge mussten noch umdrehen gestern Abend, die auf dem Weg nach Paris oder von Paris waren, wegen Bombendrohungen. Also das ist ja, das macht ja so den Eindruck, als ob das erstmal nicht abnehmen würde, sondern dass das jetzt erstmal so weitergeht. Und ich bin fast geneigt zu sagen, nach dem Anschlag ist vor dem Anschlag. Und dass das jetzt nicht das Ende war, sondern dass das wiederkommen wird. Und ich fürchte, die Konsequenzen daraus werden katastrophal sein. Nicht nur die direkten, dass viele Menschen sterben bei diesen Anschlägen, sondern dass die Welt sich dass wir einen schlimmen Krieg erleben werden, mal wieder.
Also das geht mir wirklich echt ziemlich genauso. Also ich hatte ich habe diese Terroranschläge mitgekriegt. Da war ich gerade auf dem Podlove-Workshop, diesem Podcaster-Treffen.
Und das war unseren halt, Podcast heute vorzubereiten?
Genau, ohne Scheiß. Also das hatte damit zu tun. Also danach war irgendwie für mich so ein bisschen. Also der Punkt war der, klar, ich habe halt erstmal gedacht, scheiße, irgendwie da sind jetzt Menschenleben gestorben, aber ziemlich schnell danach kam halt so eine Angst. Und diese Angst war nicht diese Angst vor Terrorismus, war nicht die Angst, ich könnte jetzt in einem Terroranschlag sterben. Es war die Angst vor der Reaktion, von unserer Reaktion, also uns im [S2] Ja. [S1] Sinne von des Westens. Also das allererste, was ich gedacht habe, scheiße, Alter, was bedeutet das jetzt für die Flüchtlingsdebatte? Das war das allererste. Weißt du, irgendwie, wir haben immer noch diesen unfassbar großen, heftigen Flüchtlingsstrom und es gibt diese extrem aufgehetzte Debatte um die Idee, wir müssen jetzt die Grenzen schließen. Und ich habe mir im Vorfeld schon mehrmals überlegt, was das bedeuten würde. Also für mich ist relativ klar, was bedeuten würde, wenn wir die Grenzen schließen, ist halt im Endeffekt eine Kettenreaktion der anderen Anrainerstaaten, die ebenfalls die Grenzen schließen. Und die geschlossenen Grenzen werden dann irgendwann dazu führen, dass halt eine riesengroße Masse an Menschen vor verschlossenen Toren stehen, die verzweifelt dann vermutlich Aufstände machen.
Die Leute kommen durchs Mittelmeer geschwommen, die werden irgendeinen Weg reinfinden.
Genau, oder zumindest werden sie halt auf jeden Fall dann sehr, sehr unzufrieden sein, beziehungsweise sie werden halt anfangen, um ihr Leben zu kämpfen. Und dann wirst du halt jemanden haben wie Viktor Orban, der halt dann, das sehe ich vor meinem inneren Auge, dass dann so ein Viktor Orban dann irgendwann den Schießbefehl gibt, ja. Also ich sehe dort halt wirklich, ich sehe halt in dieser ganzen abstrakten Debatte der Grenzschließung sehe ich halt tatsächlich als Endpunkt ein Massaker. Und
abgesehen davon, selbst wenn dieses Massaker gar nicht kommt, wenn man die Grenze schließt, dann heißt das ja nicht, dass die Leute dann sagen, okay, dann gehe ich wieder nach Hause in mein zerbombtes Haus in Syrien, schade, genau. Sondern dann kommen sie halt illegal rein.
Im Zweifelsfall heißt es, dass halt noch mehr Leute im Mittelmeer ertrinken, im Zweifelsfall heißt es, dass genau. Noch mehr Leute erfrieren, das heißt im Zweifelsfall, dass mehr Leute verhungern, das heißt halt im Zweifelsfall einfach mehr Tote, Punkt. So.
Das heißt aber auch, So von allen, also ich meine, ich habe ja so immer dieses Gefühl, oder dieses, dass die Leute wollen einfach, die Leute sehen da draußen, ist die Welt und es geht ihr schlecht und sie wollen damit nichts zu tun haben und darum wollen sie eine Mauer drumherum haben und da soll niemand rüberkommen, um ihr schönes Deutschland nicht kaputt zu machen. Und wenn man die alle nicht reinlässt, dann bleiben die draußen. Nee, die werden trotzdem kommen. Es wird halt noch weniger, sie werden keinen offiziellen Prozess haben. Das heißt, sobald sie erwischt werden, werden sie wieder abgeschoben werden. Das heißt, sie werden in die Illegalität gezwungen, sie werden im allerbesten Fall schwarz arbeiten müssen, um überhaupt sich irgendwie am Leben erhalten zu können. Es wird zu einer massiven, das wird dann wirklich zu Kriminalität führen. Wenn man den Leuten nicht die Option gibt, legal hierher zu kommen, dann gibt man ihnen keine andere Wahl, als zu Kriminellen zu werden und dann werden sie es werden. Und das ist, also ich glaube, dass man diese Ängste, die Hoffnung, die die Befürworter dieser geschlossenen Grenze haben, nämlich Ruhe im Land, was im Endeffekt wollen sie ja nichts anderes haben, dass das genau sich ins Gegenteil verkehren wird, dass man das eher schlimmer macht.
Ich denke auch.
Darüber hinaus ist es auch, ich finde, so wenn ich auf Facebook und sowas lese, ich habe mich mit ein paar Leuten da auch gestritten, mit welcher Selbstverständlichkeit da gesagt wird, oder dieses, naja, ihr ganzen Pazifisten immer, ihr mit eurem ständigen kein Krieg, das führt doch auch zu nichts. Wie soll das denn funktionieren, so nach dem Motto, wie soll denn die IS aufhören, warum soll man die denn nicht bombardieren? Wo ich mich mittlerweile frage, das ist dieses, Terroristen greifen uns an, wir bombardieren irgendein Land, das ist jetzt seit 20 Jahren gut eingeübtes Verhalten. Das wird quasi jedes Mal gemacht und es hat noch nie was gebracht.
Okay, das führt jetzt thematisch weit, mir jetzt gerade zu weit. Also, weil ich wollte jetzt nur noch ganz kurz auf die Flüchtlinge bleiben.
Okay,
also,
dann, okay.
Also das war das Erste, was ich halt gedacht habe und das war auch der Grund, warum ich diesen Facebook-Post geschrieben habe. Ja, also wenn wir anfangen, tatsächlich jetzt aufgrund dieser Terroranschläge die Grenzen zu schließen oder Flüchtlinge schlechter zu behandeln oder wie auch immer Syrer auszugrenzen, wie auch immer, dann spielen wir IS in die Hände. Dann tun wir genau das, was sie antizipieren, wozu sie das überhaupt gemacht haben. Sie wollen diesen Krieg, sie wollen diese Zweiteilung zwischen Westen und Islam, sie wollen die Polarisierung und das ist das, was sie erreichen wollen und wenn wir ihnen und im Endeffekt sind alle konservativen Kommentatoren momentan dabei, genau diese Wünsche zu erfüllen. Mhm. Und was ich halt meinte, war halt, dass Pegida und IS im Endeffekt am selben Strang ziehen, beziehungsweise der eine zieht, der andere drückt, ja.
Mhm. Ja, das fand ich ein schönes Bild.
Und dass sie auch ideologisch relativ nah beieinander sind. Ne? Und also im Endeffekt
so Pegida, gehen,
ist,
aber
Pegida ist der wichtigste Verbündete im Westen, den ISIS hat.
Ich möchte jetzt wirklich keine Mitschuld, also Pegida Mitschuld an diesen Attentaten konstruieren, um Himmels Willen. Und ich finde auch sozusagen dieses, aber diesen Mechanismus, dass man jetzt genau das macht, was die wollen, dass das doch eventuell vielleicht mal nicht so eine total geile Idee sein könnte, sondern dass das, dass wenn man sagt, wir sind eigentlich gegen die, dass man dann vielleicht auch was machen sollte, was ihnen nicht in den Kram passt, beziehungsweise etwas tun, was sie nicht wollten, dass wir es tun. Aber das scheint nicht stattzufinden. Also so viel Reflexion scheint da nicht da zu sein, sondern es ist quasi der erste Impuls, wir machen genau das, was sie von uns gewünscht haben. Und ja, ach Gott.
Aber erzähl du nochmal, Steffi.
Nee, ganz kurz. Ich wollte euch mal fragen.
Ja, ich will nochmal ganz kurz von Steffi wissen, wie sie das erlebt hat. Und also die Terroranschläge und was sie sich gedacht hat.
Also ich habe Twitter aufgerufen und überhaupt nichts Böses an, sondern habe gerade die NDR Talkshow geguckt, Nina Hagen gesehen und gesagt, die Faszination des Entsetzens hält mich wach, Nina Hagen ist im Fernsehen. Und in der gleichen Minute merke ich, wie gut mein Tweet für was ganz anderes passt, nämlich Paris Attacks, die ich bis dahin wirklich nicht zur Kenntnis genommen habe. Ich
dachte, ach, du wusstest das
nicht? Ich wusste das gar nicht. Das war irgendwie ganz, was heißt ganz spät, aber irgendwie 11:30 abends oder so, als ich dann meine Timeline gelatscht bin und wirklich nichts gelesen habe, sondern so brutal selbstreferenziell über Nina Hagen dachte, irgendwie unbedarft lästern zu können und dachte, oh, um Gottes Willen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann als nächstes, ich habe mal eine ganze Weile her ein Praktikum in Paris gemacht, wahnsinnig geile Zeit da auch gehabt, schon eine ganze Weile her, habe da gelebt, 3 Monate in La Défense. Es ist ein Bezirk von Paris jenseits der Seine, also da muss man so nach Osten, nach Westen, Westen, Westen und dann über die Seine und dann ist man da. Also La Défense, da habe ich gelebt, da habe ich auch gearbeitet, eben 3 Monate. Und das Erste, was ich dann eben geschaut habe, nachdem ich realisiert habe, es gibt jetzt offenbar gerade 6 Kampfstellungen. Was passiert da? Und dann war ich irgendwie auf so eine total schizophrene Art beruhigt, dass da jetzt gerade nichts ist. Und dann habe ich mir die Karte genauer angeschaut, wo jetzt gerade, und das ist halt das Irre und das Entsetzliche gewesen, dass man auf Twitter live mitverfolgen konnte, wo jetzt gerade Schießereien laufen, wo gerade Tote und Verletzte entstehen. Was ich eine wahnsinnig harte Diskrepanz von Aktualität und Machbarkeit fand. Also einerseits erfährt man ganz viel und erfährt aber auch zugleich viel, sehr viel darüber, dass man nämlich überhaupt einen Scheißdreck machen kann mit dieser Information. Fand ich sehr hart. Und dann war das eigentlich, als ich da mir diese Paris-Map angeschaut habe mit den aktuellen Schießereien und Geiselnahmen und so, waren das einfach die Orte, an denen ich unterwegs war. Also ich hatte sofort irgendwie Eindrücke, Erinnerungen, Erfahrungen. Da war ich mit dem unterwegs, da ist ein Museum. Ach, da war ich doch mal spazieren und so. Also das
10. und 11. Arrondissement.
Ja, und das war sehr, ja, schon sehr präsent natürlich, klar.
Mhm. Ja, krass. Ja. Ja.
Ja. Aber jetzt, wo ich euch beide gerade mal sozusagen da habe, ich habe ja kein Bild davon, wie das eigentlich diese Flüchtlingssituation sich quasi auf euren Alltag auswirkt. Hat das überhaupt irgendwelche, also wie nehmt ihr das wahr, diese ganze Flüchtlingsproblematik? Seht ihr davon was im Alltag? Also sucht ihr danach?
Ich insofern, als dass ich durchaus schon mal das ein oder andere Mal am LAGESO war, also dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit, da geholfen habe. Also das ist irgendwie insofern, hat es was Selbstverständliches in meinem Leben, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie, ich muss jetzt mal so ein total doofes Mädchenthema reinbringen, gerade Klamotten aussortiere, dann ist das immer mit Blick darauf, okay, und wenn ich das nächste Mal zum Lager so gehe, was können die Kinder anziehen, was können die Frauen anziehen, was ist jetzt für dieses Wetter geeignet? Man geht dahin oder ich jedenfalls, man hilft irgendwie bei Essensausgabe, es ist total popelig, das ist überhaupt gar nicht irgendwie was Großartiges, was man da macht, sondern man stellt da irgendwie seine 2 Hände, die man hat, zur Verfügung für ein paar Stunden, packt mit an und kommt einfach irgendwie sehr deutlich in Berührung mit der Not, aus der diese Menschen da irgendwie fliehen, und es ist ja inzwischen auch kalt. Sie sind da, sie haben Hunger, also da wird sich durchaus um Essen gerauft, nicht schlimm, nicht, dass man Angst haben muss, überhaupt nicht, aber man sieht, die Menschen sind in Not, sie haben Hunger und sie frieren und sie müssen scheiß lange auf Bearbeitung warten. Es gibt nach wie vor zu wenig Bearbeiter und so, das ist so der eine Zweig an Eindrücken, den ich habe. Das sind, wenn man so will, die Eindrücke, die ich mir freiwillig hole. Ansonsten fühle ich mich jetzt hier in Berlin keineswegs überrannt von Flüchtlingen. Im Gegenteil, letzte Woche hat vor meiner Haustür Bergida, der Berliner Abzweig von Pegida, demonstriert. Also da hätte ich gern drauf verzichtet. Also, weil ich weiß nicht, allein in meiner Sichtweise ungefähr 100 Polizisten und 20 Einsatzwagen. Und das ist jetzt nur der kleine Ausschnitt, den ich gesehen habe. Ich bin da nicht mit, marschiere sowieso nicht. Ich habe nur von einem bestimmten Punkt aus, an dem ich mich sicher gefühlt habe, den letzten Rest der Demonstration beobachtet und habe gedacht, aha, das ist also der Aufwand, den wir als Rechtsstaat betreiben, damit ein paar versprengte, verlorene, rechte bis rechtsradikale Seelen ihre Meinung kundtun können. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich fand es irgendwie, also das war ein Moment, wo ich dachte, das geht ganz schön weit.
Also so im Alltag merkt man wirklich gar nichts davon? Nee. Oder wenn man genau hinguckt, sieht man es dann oder wirklich gar nicht?
Nee. Man muss da schon zu den entsprechenden Orten hingehen. Also es gibt natürlich Auffanglager, auch hier, klar, in Neukölln. in Tempelhof wird groß was gebaut und aber da muss man schon hinfahren, dass man das sieht, ne? Und okay, klar, irgendwie vom Lagi so, da stauen sich die Leute und da zelten die Leute. Mhm. Aber ich bin jetzt auch relativ weit weg von Moabit. Mhm. Ja, also ich habe halt auch gedacht, irgendwie ich will irgendwas tun und habe dann irgendwie rumrecherchiert und wollte dann eigentlich beim BBZ, die machen so auch Flüchtlingsbetreuung für, machen, einerseits geben die Sprachkurse, andererseits geben sie, machen sie sozusagen Betreuung von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen, wie das heißt, dass man für die halt, keine Ahnung, Dinge organisiert, dass man
ja, Behördengänge. Und so weiter,
Behördengänge, solche Sachen genau organisieren die. Da hatte ich mich gemeldet als Freiwilliger, jetzt mache ich aber deren Website.
Siehst du?
Ja, so ist halt irgendwie. Das ist jetzt, ich habe dann jetzt nicht so viel direkt mit Flüchtlingen zu tun, sondern eher so mit ja, schlechtem HTML-Code. Aber
ja, ich frage darum, weil ich so, wenn man so die Berichterstattung darüber liest, da hat man ja doch das Gefühl, dass quasi, also so dieses, man hört ja dieses, das Land ist damit überfordert und weiß der Teufel was, und ich dachte, dass man so wenigstens ein bisschen was davon, dass da keiner überfordert ist, das ahnte ich schon, aber dass es wenigstens so ein bisschen im Alltag spürbar ist, aber wenn das wirklich gar nicht da ist.
Also, naja, also ich meine, wenn ich jetzt Flüchtling wäre, würde ich was anderes sagen. Und wenn ich
natürlich
Behördenmitarbeiterin meinetwegen im Jobcenter wäre oder am Lage so, würde ich auch was anderes sagen. Aber jetzt als unmittelbar Normallebende habe ich damit tatsächlich nichts zu tun. Bei mir um die Ecke, also Prenzlauer Berg, ist auch ein Interims-Notlager errichtet worden. Und ich habe vor 2 Wochen davon erfahren, durch die Prenzlauer Berg-Nachrichten. Also nicht etwa dadurch, dass man Flüchtlinge in der Umgebung der Turnhalle gesehen hätte. Und da sind sie. Und das ist wirklich, das ist 100 Meter von meiner Wohnung entfernt. Ich habe die absolut nicht gesehen. Ich habe durch die Prenzlauer Berg-Nachrichten davon erfahren. Dazu muss man allerdings auch wissen, also die haben eine Residenzpflicht. Die dürfen sich überhaupt eigentlich gar nicht vom Fleck bewegen, außer mit dem Taxi oder der Bahn, um eben zum Amt zu fahren, wenn sie nicht gefahren werden von Freiwilligen. Und
sie dürfen nicht mal spazieren gehen oder sowas?
Nein. Und daran
das wurde auch nochmal verschärft, glaube ich, jetzt auch nochmal, ja. Ja, also ich habe, ich meine, ich bin hier in Neukölln, ne, und ich würde sagen, ich will es mal einfach mal behaupten, wenn jetzt hier ein erhöhter Anteil an arabischstämmigen Flüchtlingen unterwegs wäre, dann würde man das nicht merken.
Ja, okay, das stimmt.
Ist aber so.
Ja, und sag mal, wie geht's dir eigentlich mit dieser Meldung, die ich heute gelesen habe, Max, dass Obama die USA als etwas hysterisch bezeichnet, weil sie offenbar Schiss davor haben, Syrer als Flüchtlinge aufzunehmen. Wie ist da die Debatte bei euch? Wie geht's dir damit?
Dieses Land ist komplett irre. Also das ist wirklich, ich meine das jetzt, wahrscheinlich sind meine Quellen keine großartigen anderen als euren, insofern habt ihr das wahrscheinlich ein relativ ähnliches Bild wie ich. Hier überhaupt, also wir hatten, das ist eigentlich lustig, wir hatten irgendwie vorletzte Woche gab es hier Wahlen, wo hier der neue Bürgermeister gewählt worden ist und sowas. Das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wirklich überhaupt gar keine. Mhm. Ich habe es nicht mal gewusst bis zum Tag. Mhm. Ich habe hier John Oliver geguckt, auftauchte.
Das tun wir ja auch alle.
Ja, genau. Dienstag sind Wahlen. Und hätte der das nicht gesagt, ich hätte es nicht gewusst.
Ach komm. Mhm.
Ich habe meinen Shuttlebus verpasst, weil das Kind gekackt hat und wir ein bisschen sauber machen mussten.
Dein Leben ist so glam, Max, bei Facebook. Genauso habe ich es mir vorgestellt.
Und dann bin ich habe ich einen Shuttle später genommen und dann habe ich zufälligerweise einen Kollegen getroffen und der eine meinte dann so, ja, ich war noch wählen, darum habe ich einen Shuttle später genommen und der andere so, ja, ich habe nicht mal die Ausrede. Also das ist, und das war die gesamte, Konfrontation, die ich mit diesen, es gab so ein paar Aktivismusplakate, also hier gegen diese, hier gibt es ja immer diese Propositions, wo halt die Mission darf nicht bebaut werden und sowas, sind alles total hyperlokale Themen, also wirklich nur San Francisco betreffend, war halt auch Bürgermeisterwahlen. Aber darüber hinaus, also ich glaube, Kalifornien ist einfach so ein egaler Staat in diesen Bundeswahlen, also diesen Präsidentschaftswahlen, den nächsten.
Ja.
Weil das ist klar, das wird an den demokratischen Kandidaten fallen und damit findet hier quasi gar nichts statt. Mhm. weder von demokratischer Seite noch von konservativer Seite, aber halt dieses Mitbekommen, dieses, wie sich jetzt der Reihe nach die konservativen Präsidentschaftskandidaten nicht entblöden, sich hinzustellen und zu fordern, dass man doch nur christliche Flüchtlinge ins Land lassen sollen, die Nachweise, die irgendwie, keine Ahnung, Mitgliedsausweis von der katholischen Kirche haben oder so. Also das
also haben wir in Europa aber auch. Ne? Also.
Ja, aber es ist ich habe das Gefühl, dass es hier noch alles ein Zacken schriller ist. Und haben jetzt schon irgendwie 20 Bundesstaaten abgelehnt, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Mhm. Und es ist auch, ja, also es ist kein schöner Zustand. Ich wollte eigentlich, hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, so ein bisschen so mal über meine Integration sozusagen in dieses Land hier ein bisschen was zu erzählen bei einem Podcast. Und wie gut das eigentlich geklappt hat. Und wie selbstverständlich ich hier aufgenommen worden bin. Mhm, und, aber ich muss dennoch sagen, ich glaube, das liegt halt daran, dass ich weiß bin. Mhm. Und wenn ich eine bisschen andere Hautfarbe hätte, also sei es Mexikaner oder sei es Syrer oder sei es Schwarzer, dann sähe das vermutlich schon ganz, ganz anders aus. Mhm. Obwohl ich hier in einer Region lebe, die tatsächlich die, also der Anteil an Es ist eine krasse Zahl. Ich glaube, da würden den meisten Pegida-Mitgliedern würden, Mitläufern würden da die würden umfallen, wenn sie das hören. 30% der in Kalifornien lebenden Menschen sind nicht in den USA geboren. Mhm. Nochmal 20% sind nicht in den USA. Das heißt,
Hispanics, aber hauptsächlich, ja.
Sehr viele Hispanics. Übrigens, 10% der kalifornischen Bevölkerung sind illegal. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn davon geredet wird, die abzuschieben, wenn tatsächlich irgendwie jemand es schaffen würde, die alle abzuschieben, würde hier innerhalb von Minuten die Wirtschaft zusammenbrechen. Hm. Es ist vorne und hinten nicht machbar. Und das erleben wir auch. Also, Diana hat hier so ein paar, es gibt hier so Müttergruppen, wo sie sich dann mit anderen jungen Müttern trifft.
Hey, das ist ja wie bei uns im Prenzlauer Berg.
Ja, ich glaube, Kalifornien ist, also Prenzlauer Berg ist also, so ein kleines Mini-Kalifornien.
Ja, vor allem Mini-San Francisco. Ja. San Francisco mit schlechtem Wetter.
Ja, wir gehen da immer zu Natural Resources, das ist hier so ein Bio-Öko-Gute-Welt-Babyladen. Und die haben halt auch so Kurse, wo ich dann auch zum letztes Wochenende zum Väterkurs war. Und Und Diana trifft sich dann halt, hat da ein paar Freundschaften gefunden und dann hat eine davon ist irgendwie, ich weiß gar nicht woher, sie ist nicht Mexikanerin, sondern halt noch ein bisschen südlicher, Südamerika. Und die hat dann immer so erzählt, dass sie dass sie ja gerne mal ihre Mutter besuchen würde und weiß der Teufel was und alles ganz kompliziert. Und dann haben sie irgendwann mal gefragt, sag mal, wieso besuchst du nicht deine Mutter? Und dann stellte sich halt raus, dass sie illegale Einwanderin ist.
Ah, ja.
Und darum die Gefahr besteht, wenn sie das Land verlässt, dass sie nicht wieder reinkommt. Und ihre Mutter kann nicht hierher kommen, weil sie selber hier illegal war und dann halt erwischt worden ist, weil jemand, dem sie sich anvertraut hat, sie verpfiffen hat.
Ah, ja. Jetzt das passiert
geile,
auch.
Okay. Geile Nummer. Und darum ist sie abgeschoben worden und kommt jetzt halt gar nicht mehr über die Grenze. Das heißt, diese Mauer, die hier an der mexikanischen Grenze führt dazu, dass dieses Kind seine Großmutter wahrscheinlich nicht sehen kann, bis es 18 ist.
Ja.
Und also das ist...
Ich meine, klar, da hast du natürlich und Diana, ihr habt da eine ganz andere Perspektive für euch, euer Kind und alles im Familienleben, klar.
Ich hab hier den amerikanischen Pass meines Kindes rumliegen. Mhm. Weil das ist, und das war auch, wobei das ist auch, also dieses Kind, was hier geboren ist, das ist dann doch nochmal ein gewisser Unterschied, ist halt auch Amerikaner geworden. Da gibt es mittlerweile, gibt es in Texas Krankenhäuser, die sich weigern, für illegale Einwanderer Geburtsurkunden auszustellen. Mhm. Und das hat jetzt auch irgendein Gericht für legal erklärt.
Ach du liebe Güte. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen eigentlich. Ich meine, das ist doch ein Einwanderungsland, ne?
Es sollte theoretisch ein Einwanderungsland.
Ja.
Es war mal ein Einwanderungsland. Mhm. Und aber diese natürlich gibt es auch hier die Irren, die Angst vor allem haben, was sie nicht kennen. Und und diese Irren werden wahrscheinlich den nächsten Präsidenten stellen. Also
meinst du wirklich?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe
nicht. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, der Trump, den finden gerade viele lustig. Und der wird sicherlich auch der Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher.
Nee.
Ob er das schafft. Also ob sie so irre sind, das weiß ich auch noch nicht.
Ja nun, also Kalifornien wurde bis vor gar nicht allzu langer Zeit regiert von Arnold Schwarzenegger. Also von das wegen irre. Und dann noch ein Doppelleben, meine Güte. Also dem ist einiges zuzutrauen.
Ja.
Aber also es ist also auf der einen Seite ist es halt unfassbar, mit welcher Selbstverständlichkeit hier auch, gerade hier auch Hispanic und Inder und alle Nationen eigentlich zusammenleben und wie gut das auch funktioniert. Auf der anderen Seite bestehen aber wahrscheinlich nicht so sehr wegen der Leute, die hier leben, sondern der Leute, die halt wie so oft mit diesen Einwanderern eh nichts zu tun haben, bestehen dann sehr große Ängste und denen wird dann halt beigegeben und da wird dann halt entsprechend agiert. Und dass diese Bundesstaaten da ablehnen, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen, ich meine, schäbiger kann man es ja wohl wirklich nicht mehr machen. Aber ja, das ist offensichtlich der Stand des konservativen Christentums in den USA im Jahr 2015.
Mhm. Aber nur auf meine Anfangsfrage zurückzukommen, ja? Also Obama bezeichnet halt weite Teile der amerikanischen Bevölkerung beziehungsweise der Politiker als hysterisch wegen der Angst vor syrischen Flüchtlingen und der Bereitschaft der USA, sie aufzunehmen. Also es ist tatsächlich eine politische Agenda, also Wahlkampf, Thema Nein zu Flüchtlingen oder Ja zu Flüchtlingen, auch das ist in den Vereinigten Staaten angekommen. Ich meine, Syrien ist ja weit weg von den USA, deswegen meine Frage, wie ihr damit
das handhabt. Also diese ganzen Ängste vor der ISIS, die sind ja hier auch, die sind ja fast noch schlimmer als in Europa, wo ich mich, da gab es ja diesen einen Fall, wo da jemand seinen Pickup-Truck im Fernsehen entdeckt hat. Also der war irgendwie, hier Plumber, Klempner und hat dann irgendwie gesehen, dass sein Truck, weil der relativ deutlich zu erkennen war an der Aufschrift auf der Seite, dass plötzlich seine Telefonnummer in der ISIS im Fernsehen rumfuhr. Mhm. Und diese Angst, ich habe ja immer das Gefühl, dass Angst wird umso schlimmer, je abwegiger das ist. Also die Angst, morgens auf dem Weg in einen Autounfall zu geraten, die ist relativ gering, aber die Angst davon, von einem Araber erschossen zu werden, obwohl man irgendwo im mittleren Westen wohnt, wo es von Araber nicht freiwillig hingehen würde, nicht mal zum Erschießen, ist offensichtlich relativ stark ausgeprägt. Ja, aber
das ist ja, siehst du ja auch in Deutschland, also dort, wo der Ausländeranteil am geringsten ist, die Angst vor Ausländern am größten.
Ja. Ich finde das übrigens überhaupt gar nicht gut, dass wir das so politically correct ausdrücken, nämlich das mit Angst bezeichnen. Also natürlich irgendwie versucht man irgendwie nett irgendwie zu anderen Menschen und auch zu Arschlöchern zu sein, aber ist das denn wirklich Angst? Ist es nicht einfach Hass? Ich würde sagen, es ist Hass, es ist Ablehnung, es ist lass mich in Ruhe, stör mich verdammt nochmal nicht in meinem Leben, du syrischer Wurm. Das ist das doch eher, nicht oh Gott, ich habe Angst vor einem Syrer, er könnte zur IS gehören. Ich glaube, da wird auf einem ganz anderen emotionalen Rohr geschossen. Also einfach.
Also das war, also sicherlich gibt es die auch, das glaube ich sofort, aber ich würde doch sagen, dass, also mein Gefühl ist es, dass immer, dass man hat, also diese, ich glaube, diese Angst, so diese Ablehnung des Fremden, das ist erstmal was relativ Natürliches.
Das würde ich auch sagen, ja.
Das kriegen Kinder irgendwie mit 6 oder 7 Monaten, kommt das wohl oder sowas, also das ist so, und jetzt kann man daran arbeiten, um diese Ängste zu überwinden, oder man ist zu faul dafür und dann sucht man sich halt eine Begründung, warum das ja eigentlich der bessere Weg ist. Warum man ja eigentlich alles nur richtig macht, wenn man diese Angst hat. Und warum man nichts dagegen arbeitet. Und ich glaube, also das ist schon bei den meisten dieser Leute, hoffe ich zumindest, das herausragende Motiv, so zu handeln. Ich glaube, der Hass, ich hoffe zumindest, dass das nur eine Minderheit ist unter denen. Aber ich weiß.
Okay, also meine Nachfragen oder vielleicht auch Suggestivfragen kommt auch ein bisschen aus dem Eindruck heraus, dass ich eben, wie gesagt, letzte Woche Bergida bei mir vor der Haustür hatte und also es ist dann doch nochmal anders, es in echt zu sehen, als wenn man es aus dem Fernsehen und aus der Zeitung erfährt. Also das waren keine Angstbürger. Das sind auch nicht einfach Wutbürger. Es hat eigentlich mit Bürgertum irgendwie extrem wenig zu tun.
Waren das einfach Nazis? Oder?
Also. Das waren Nazis, das waren Leute, die auch nicht Nazis waren, aber die sich wirklich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben, und das war einfach mal Hass.
Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Also nicht Angst wohlbemerkt, ja, sondern Hass, also eine Ablehnung.
Okay.
Und wenn man jetzt so weit gehen will, ich bin keine Psychologin, ich habe keine Ahnung von diesem Metier, wenn man Angst irgendwie so ganz weit auffächern will und sagen will, okay, aber eine Erscheinungsform von Angst ist Hass, ja gut. Wenn sich das für manche Menschen so anfühlt oder denen so vorkommt, bin ich mit einverstanden. Also mir kam es nicht so vor, dass diese Art von Hass, die ich da gesehen habe, ein Aspekt von Angst ist, sondern das war einfach, ey geil, endlich bin ich mal wieder stark, endlich habe ich mal jemanden gefunden, über den ich mich erheben kann.
Es ist auch Ideologie. Also ich habe das jetzt auch wieder ganz stark gemerkt, also dieser Post, den ich geschrieben habe, der dann halt auch relativ viral wurde, irgendwie mit 3000 Likes und irgendwie hast du nicht gesehen. Hat natürlich auch ganz viele Kommentare angezogen, und zwar nicht schöne Kommentare. Mhm. Ja. Und die Argumentationsschiene, auf die mich dann diese entsprechenden Kommentare immer, immer, immer wieder versucht haben zu ziehen, war eine allgemeine Diskussion über den allgemeinen Islam. Der Islam ist doch aber. Mhm. Der Islam sagt doch aber. Mhm. Der Islam, im Islam macht man doch das und das und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, paradigmatisch für den Diskurs, sowohl für Pegida, aber als auch irgendwie, und das geht, glaube ich, durchaus tief in die bürgerliche Mitte hinein, dass man so eine allgemeine Vorstellung von dem Islam-TM hat, ja, die dann eben eine Rolle spielt. Der Islam ist nun aber eine Religion, der etwa 1,5 Milliarden Menschen angehören und unterschiedlichste Länder. Und das geht dann eben von Saudi-Arabien, wo viele der Vorurteile, die man gegenüber dem Islam-TM hat, sicherlich zutreffen, bis hin zu Indonesien, das eigentlich ein relativ freies Land ist. Ja. Mhm. Wo übrigens tatsächlich die allermeisten Muslime leben, in Indonesien. Was halt die Leute auch überhaupt nicht raffen. Ja? Also das größte islamische Land ist Indonesien. Mhm. Wenn der Islam genannt wird, dann denken alle an Saudi-Arabien, und das war's.
Ja, man hat halt ein Bild im Kopf. Wenn jemand sagt, so, stell dir mal einen Moslem vor, ich meine, dann hat man ein Bild im Kopf. Und das weiß man, dass das Bild mit der Realität relativ wenig zu tun hat, aber das muss man auch erstmal abschütteln.
Genau. Und das heißt mit anderen Worten, es gibt halt so eine pauschale Idee des Islam, und dann wird, ich habe jetzt letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen, den ich auch verlinkt hatte, so eine Tiefenanalyse der Ideologie der IS, wo tatsächlich, das muss man einfach auch ganz klar sagen, die IS hat nicht sich irgendwas erfunden, sondern die arbeiten ganz, ganz klar auch tatsächlich sich sehr, sehr eng am Koran ab und an der Scharia ab. Alles, was
an den tun, Teilen, die in den Kram passen.
Das kann man so sehen, aber tatsächlich sind viele der explizit ausgestalteten Teile, die dort stehen, werden dort eins zu eins umgesetzt. Ja? Mhm. Also es basiert, das, was die IS macht, basiert auf einer sehr, sehr engen, sehr, sehr wörtlichen Auslegung der Schrift. Und das ist nicht einfach aus der Luft herbei fantasiert, sondern es ist einfach eine sehr, sehr extreme, enge Auslegung des Koran.
Und also du hast diesen Artikel gelesen, will ich jetzt mal, wie hieß der? Das war so ein Englisch, ich habe den auch schon, ich habe den gelesen.
What ISIL wants
oder so. What ISIS want, genau, stimmt.
Ja, genau. Das war wirklich sehr interessant, weil vieles von den Praktiken, die dort passieren und die wir irgendwie als barbarisch erachten, tatsächlich genau in zum Beispiel der Scharina halt so aufgezählt werden, wie man damit umgehen sollte. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, es ist natürlich auch totaler Quatsch zu sagen, ISIS hätte nichts mit dem Islam zu tun. Natürlich hat ISIS was mit dem Islam zu tun. Genauso wie die Kreuzzüge mit dem Christentum zu tun hatten. Mhm. Ja, also das ist der Punkt. Natürlich kann man also eine Schrift so auslegen, dass man sie besonders blutrünstig umsetzt, ja. Aber das ist kein Automatismus. Und das Christentum hat sich in den meisten Organisationsformen oder Gemeinschaftsformen, wie wir sie heute erleben, von vielen, nicht von allen, aber von vielen sehr, sehr problematischen Praktiken gelöst, die aber auch aus einer bestimmten Auslegung der Bibel heraus entstanden sind. Und dass der Islam oder dass es halt bestimmte Strömungen im Islam gibt, und das ist ja noch nicht mal die Mehrheit, sondern das ist wirklich eine kleine Minderheit des Islam, die eben diese bestimmte Auslegung des Islam hat, heißt eben nicht, dass der gesamte Islam böse und gewaltbereit ist, sondern es bedeutet eben nur, dass man aus dem Islam durchaus eine gewaltbereite
Form interpretieren kann.
Was man,
und im Zweifelsfall,
was man für jede fucking scheiß Religion sagen kann.
Und im Zweifelsfall
auch so passiert, ja.
Klar.
Und das ist der Punkt.
Im Zweifelsfall muss man auch sagen, ja, selbst wenn es so wäre, selbst wenn der Islam jetzt irgendwie gewalttätiger wäre, muss man einfach feststellen, dass die meisten Moslems auf diesem Planeten einfach sehr, sehr friedliche Menschen sind. Und das ist, und jetzt kann man eine Theorie haben, dass die in Wirklichkeit alle nur darauf warten, uns endlich mal die Kehle aufzuschlitzen, obwohl sie ansonsten friedlich mit uns zusammenleben. Das ist aber eine bizarre Verschwörungstheorie, ganz offensichtlich. Und das ist doch, also dieses, selbst wenn der Islam jetzt glasklar belegt, dass man jeden Nicht-Moslem umbringen muss, dann ist das doch, dann ist das doch offensichtlich der Fall, dass sie es nicht tun.
Interessanterweise steht das tatsächlich nicht in der Scharia, ne?
Das war auch in dem Artikel.
Also Christen soll man gefälligst am Leben lassen, aber nur solange sie ihre Christensteuer bezahlen. Aber ja. Abtrünnige Moslems, die muss man umbringen. Also
genau.
Schiiten zum Beispiel, also es gibt ja diesen Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, wobei die Sunniten halt so ein bisschen die traditionellere Auslegung des Islams sind, und natürlich ist der islamische Staat ist natürlich sunnitisch. Und die Schiiten sind dann natürlich die Verräter. Das ist so, so eine Art Protestantismus, so, ja. Die man natürlich bekämpfen muss, weil sie von der reinen Lehre abgerückt sind und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber es war wirklich sehr, sehr interessant zu lesen.
Ja.
Und man konnte da tatsächlich ziemlich viel von der Handlung der IS auf tatsächlich konkrete Sachen verweisen.
Ich fand diesen Artikel auch sehr spannend. Ich habe allerdings hier Felix Schwenzel hat noch einen anderen Artikel raus, der dem ein Stück weit widerspricht, diesen Artikel, so nach dem Motto, nee, der hat sich schon ein bisschen sehr stark nur seine Sichtweise rausgesucht. Hier ist noch hat ein paar Gegenargumente genannt, sozusagen, dass dieses mit der wortwörtlichen Umsetzung und so weiter und so fort, dass das wohl durchaus nicht nur so sei. Ich finde aber auch, dass diese ganze Diskussion, dass die doch auch sehr Europa- oder westlich zentriert ist. Also man hat immer so dieses Gefühl, so das mit diesen, jetzt gerade mit den Anschlägen in Paris, dass es so ein, dass die wollen ja nur uns angreifen, die wollen ja nur unseren Weg zu leben zerstören. Und dabei werden halt diese Anschläge in Beirut vergessen. Ich glaube, wir können im Augenblick davon ausgehen, dass die ISIS weit mehr Moslems umgebracht hat als Menschen irgendeiner anderen Religion. Es ist nicht so, dass die irgendwie was ganz besonders gegen den westlichen Weg zu leben hätten. Sie haben halt einfach was gegen jeden Weg, der nicht so ist wie sie. Und in erster Linie leiden darunter die Menschen, die da in der Region leben und die damit nichts zu tun haben wollen. Und Moslems, die einfach friedlich leben wollen und die dann halt von der ISIS terrorisiert werden beziehungsweise umgebracht werden, weil sie es wagen, irgendwie nicht ganz die reine Lehre oder aus Interpretation der ISIS nicht ganz die reine Lehre zu verfolgen. Und ich finde, also so dieses, die wollen ja nur uns platt machen, das ist eine totale Verkürzung.
Ja, also die ISIS ist viel mehr Inquisition als Kreuzzug.
Ja. Also das zum einen, und zum zweiten ist sie, glaube ich, für die Menschen da in der Gegend, in der Region nach wie vor eine viel, 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 viel größere Gefahr als für uns. Und ich habe auch so dieses Gefühl, insofern finde ich dieses Dash gar nicht so schlecht, weil das ist ja,
also die ISIS als Dash zu bezeichnen, ja.
Also das ist ja dieses, Islamic State, also IS, ist ja diese Selbstbezeichnung, die sie sich quasi zugelegt haben. Und da sagen jetzt einige, nein, die IS ist weder islamisch, noch ist sie ein Staat. Darum sollte man sie auch nicht so nennen, weil das ist nur die Selbstbezeichnung, ist halt die Bezeichnung, die sie gerne hätten. Und stattdessen würde man sie gerne Daesh nennen, was die Abkürzung ist für bla bla bla, also diese ist ein sehr langes Wort, wie dieses islamische Staat.
Für ihn im Endeffekt ISIL, also islamischer genau. Staat im Irak und im IS, aber ausgesprochen in Arabisch.
Genau.
Und das dann sozusagen wiederum zurück in lateinische Buchstaben ist dann halt Daesh.
Genau, was halt auf irgendwie auf also Arabisch auch noch irgendwie eine Beleidigung ist.
Okay,
zu, ja. Praktischerweise.
Also ich habe ja vorgeschlagen, ISIS zu nennen, Arschlöcher im Irak und Syrien.
Ja, aber das sind auch wieder andere Gruppen. Also das ist da sind sicherlich mehr als eine Gruppe. Das sind jetzt die besonders großen Arschlöcher im Irak und Syrien, aber da gibt es sicherlich noch einige andere.
Das stimmt, ja. Aber es ist mir einer egal. Ist, Hauptsache alle, ich will die alle subsumieren unter Arschlöcher. Und dann.
Ja, das ist, aber es ist, aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl, dass gerade, dass wir in einer Zeit leben, ich weiß nicht, ob es jemals eine andere Zeit gab, aber dass wir in einer Zeit leben, in der die reflektierte Sicht auf die Dinge nicht so gern gesehen ist und dass man doch lieber die schnellen und einfachen Lösungen, die zwar nichts bringen, aber wo man wenigstens das Gefühl hat, was getan zu haben, bringt.
Genau, jetzt kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Punkt. Max, was tun wir denn jetzt gegen was tun wir jetzt gegen Daesh?
Was tun wir jetzt gegen Daesh?
Oder ISIS. Ja, los. Los, was bist du bereit
genau,
zu tun?
Genau, jetzt werdet mal konstruktiv.
Ich wollte was gegen machen, aber der letzte Waffenladen in San Francisco hat gerade letzte Woche zugemacht.
Ach, verdammt.
Ja.
Donald Trump hat ja gesagt, also wenn die in Paris Waffen hätten tragen dürfen, ne, dann wäre das alles mal ganz anders ausgegangen, ja?
Also nee, hat er im Januar
das
gesagt.
Hat er über Charlie Hebdo gesagt.
Ja, nee, ja, das hat er auch über Charlie Hebdo gesagt, aber gab jetzt nochmal eine Wahlkampfveranstaltung, wo ich ein Video gesehen habe, wo er es auch nochmal für das
gesagt hat. Okay, das weiß ich nicht.
Oh Gott, also hat er, ja, zwischendurch war es ja so, dass der Tweet dann wieder aufgetaucht ist und dass es dann wieder zurückgezogen wurde und bla 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 und naja, whatever. Also,
Ja, was willst du tun, Max? Was ist dein Beitrag
ja,
gegen
Mist, ach, jetzt bin ich wieder dran.
Also erstens ein anderer Mensch werden, klar. Zweitens.
Erstens ein anderer Mensch. Ja, vielleicht mich, also ich glaube, was wir tatsächlich jeder Einzelne machen können und das ist ja das, was du eigentlich auch gesagt hast in deinem Posting und wo wir uns, glaube ich, auch einig sind, uns erstmal nicht in Panik bringen lassen, uns hier nicht die Ängste aufdrücken lassen, dass Terroranschläge stattfinden, ist tragisch, aber wir hatten, was ich auch immer wieder krass finde, in der Zeit war ein Artikel darüber drin, über diesen Anschlag und dann war die Rede davon, der schlimmste Anschlag seit Madrid und seit London und dann habe ich Kai Biermann geschrieben, ihr habt Breivik vergessen.
Ja.
Und ihr habt den einfach nicht genannt. Und das
Krasse
daran,
Boko Haram hat kurz nach Charlie Hebdo ein ganzes Dorf mit 5000 Menschen platt gemacht.
Ja, in Europa.
Ja, okay.
Also Terror in Europa. Es ging um Terror in Europa.
Ja,
und das Krasse daran,
spielt ja auch keine Rolle eigentlich.
Alles andere spielt auch keine Rolle. Das Krasse daran ist, nach Charlie Hebdo hat die Zeit schon mal einen Artikel gemacht und hat geschrieben, das ist der schlimmste Terroranschlag seit London und Madrid. Und ich habe Kai Biermann geschrieben, ihr habt Breivik vergessen. Und das ist rechter Terror, wird es offensichtlich nicht wichtig genug, um ihn überhaupt noch 3 Jahre später dran zu denken. Oder ihn überhaupt zu erwähnen. Oder es wird in der Weise
halt marginalisiert, dass man sagt, nicht etwa, um Gottes Willen, also diese vielen Kinder, die da gestorben sind, die sind natürlich in Erinnerung geblieben, aber dass man eben nicht sagt, es ist rechter Terror, also man zieht aus Breivik die Ideologie raus, die Rechtsextreme, sondern sagt, es ist ein Einzeltäter, ein Irrer, ein Wahnsinniger,
genau.
Traurige Gestalt, deswegen muss der in der Liste nicht auftauchen. Ja, aber das ist natürlich eine fürchterliche Marginalisierung.
Also ich hab
ganz ehrlich, ich hab auch das Gefühl,
ich habe ihn beide Male angetweetet und beide Male wurde es dann kurze Zeit später korrigiert. Mhm. Also das ist jetzt nicht
okay,
so, als
du hast
ob das
was getan gegen den ISIS. Hervorragend.
Was ich nicht in Panik geraten. Nicht deswegen irgendwie sich jetzt Angst zu haben, beim Türken um die Ecke einen Döner zu bestellen, weil er einen ja sowieso umbringt oder wie auch immer, sondern einfach so dieses und jetzt bitte, bitte nicht auf die hören, die eigentlich nur ihre ganze Agenda, die sie schon vorher hatten, jetzt nur weiter pushen wollen und die das als Gelegenheit nutzen, um sie weiter voranzutreiben. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, was wir im Augenblick tun können.
Was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, weil du das auch schön eingebracht hast, ich habe schon das Gefühl, dass der Terrorismusbegriff ein rassistischer ist, den wir haben. Ich glaube schon, dass Terrorismus für uns implizit bedeutet, dass ein Dunkler einen Weißen tötet oder dass Ja. Ein paar dunkle, ein paar weiße töten. Und wenn das andersrum passiert, dann ist es halt einfach auch kein Terrorismus. Deswegen hat es auch sehr, sehr lange gedauert, um überhaupt zum Beispiel die ganzen Anschläge auf Asylbewerberheime als Terrorismus zu bezeichnen. Deswegen hat es auch so lange gedauert, dass der NSU-Fall irgendwie in die richtige Richtung ermittelt wurde. Das hat damit zu tun, dass der Breivik nicht in der Aufzählung bei Zeit Online auftaucht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Rassismusbegriff, dass der Terrorismusbegriff, mit dem wir operieren und den wir alle, und da will ich mich auch gar nicht ausschließen, im Kopf haben, ein rassistischer ist. Und dass wir implizit immer mit einem dunklen Denken, dass wir immer einen dunklen assoziieren, der Helle tötet. So.
Es gab ja hier gerade vor relativ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo dieser Weiße die Kirche, die Leute in der Kirche erschossen hat, die Schwarzen, diese schwarze Community quasi ausgelöscht hat. Da redet auch keiner von Terrorismus. Das ist kein Terrorismus. Ich glaube, das ist dann so ein Amoklauf und damit ist es gleich was total anderes. Und ich glaube, und die Begründung dafür, warum man das nicht Terrorismus nennt, da gibt es auch eine Begründung dafür, ich habe es jetzt vergessen, die war dann irgendwie so, weil er mit Schusswaffen agiert oder irgendwie sowas, und wer mit Schusswaffen agiert, ist kein Terrorist.
Aha, genau.
So wie, was so jetzt wie in Paris irgendwie erstaunlicherweise nicht gilt. Ich weiß nicht mehr, ob das die exakte Begründung war, aber auf jeden Fall wird sehr viel auch gemacht, um, nee, das ist kein Terrorismus, das ist Terrorismus. Und das ist halt irgendwie so unser Kuschelterror. Ich meine, was will man auch machen?
Weißt du, Max, also um nochmal auf dieses Stichwort Breivik zurückzukommen, genau, was will man nämlich machen? Also es war so, wir wissen es alle, Freitagnacht waren diese Anschläge, am Sonntagmorgen hole ich mir, eigentlich hatte ich keinen Bock mehr, ich hole mir dann doch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und dann ist wirklich der Titelkommentar Weltkrieg betitelt, ja. Berthold Kohler, Herausgeber, und das ist wirklich brutalste Kriegsrhetorik, also mein Opa, der war bei der SS, der lebt schon lange nicht mehr, der hat sich gefreut, ja, also so ein Artikel war das. Es war wirklich, also mal zeigen, wo eine Hake ist, und wir müssen also jetzt gar nicht mal unseren Lebensstil verteidigen, oh nein, also das ging in ganz andere Bereiche, und da dachte ich so, verdammt, Breivik, gar nicht so lange her, wir waren alle tief beeindruckt von den Norwegern, die eben nicht ihre Sicherheitsgesetze verschärft haben, die nicht im Zuge dessen
Flüchtlinge... Haben sie nicht? Also die haben...
Nein, also die haben...
Sicher?
Also, nee, haben sie nicht.
Haben sie nicht. Und ganz bewusst raus auf die Straße gegangen sind, ganz, ganz klar irgendwie den Stiefel weitergemacht haben wie bisher, auch niemandem den Krieg erklärt haben und es auch nicht als impliziten Krieg von irgendwas aufgefasst haben, dass Breivik da jetzt durchdreht.
Nicht mal die Gesetze gegen ihn verschärft.
Ja, und also, und da dachte ich noch, hoffentlich ist das der Geist, der weitergeht. Natürlich war ich nicht so naiv anzunehmen, ja, wir werden jetzt alle so wie Norwegen. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte gedacht, irgendwie etwas von diesem Begreifen, ey, Paranoia ist auch nicht die Lösung, was Norwegen damals ja sehr deutlich vorgelebt hat. Etwas davon würde irgendwie so, ja, so ein guter Wind, der uns irgendwie durch schwere Tage vielleicht mal tragen könnte, das könnte vielleicht irgendwann mal kommen. Und es kommt in einer Deutlichkeit nicht. Also das, wo ich so denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn ein François Hollande von Krieg spricht, finde ich das nochmal ganz, eine ganz andere Geschichte, ja, weil der unmittelbar betroffen ist, der repräsentiert, der muss sich jetzt auch irgendwas einfallen lassen, wie er seine Truppenstärke geschenkt. Finde ich nicht schlimm, wenn er von Krieg spricht. Aber doch nicht der Herausgeber von einem der führenden Wochenzeitschriften
Deutschlands.
Also schlimm. Weltkrieg, Entschuldigung. Ja, ja. Also nee, müssen wir jetzt so darüber reden, über Paris? Und ich will das nicht. Also ich bin irgendwie...
Also
ganz Ansicht, da muss es andere Möglichkeiten geben, ohne dass ich sie jetzt genau kenne.
Also ich will jetzt überhaupt nicht diesem Frankfurter allgemeinen Menschen da irgendwie das Wort reden. Aber zum Beispiel, also so die eine Sache ist zum Beispiel Hollande, ne? Hollande, der auch tatsächlich mit einer ziemlich krassen Kriegsrhetorik sofort an die Mikrofone gegangen ist. Da habe ich mehrere Perspektiven drauf. Die eine ist halt erst einmal irgendwie was macht es mit dir psychologisch, persönlich, wenn du erstens nicht nur sozusagen im Nachbarland lebst, wie wir das jetzt gerade erleben, sondern tatsächlich sozusagen in dem Land lebst, ja, das ist die eine Sache, oder dann auch noch sozusagen als der Staatspräsident dieses Landes agierst, also der Verantwortliche, und plötzlich dein Land halt, und das muss man schon so sagen, angegriffen wird. Und,
genau, Angriff ist aber was ganz anderes als Krieg.
Genau, heißt noch nicht Krieg, genau. Aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie musst du als Politiker reagieren? Weil dieses Gefühl des Angegriffenseins ist nicht deins, sondern es ist auch das Gefühl der Bevölkerung.
Ganz genau.
Und das heißt also, du musst irgendwie zumindest der Bevölkerung das Gefühl geben, the man in charge zu sein, dass du halt irgendwie jemand bist, der die Lage im Griff hat, der weiß, was zu tun ist und so weiter und so fort. Und klar, das führt irgendwie über eine verkürzte Narration relativ schnell zum starken Mann. Aber vielleicht ist es tatsächlich in so einer psychologischen Situation für das Volk einer so von Frankreich irgendwie vielleicht irgendwie tatsächlich ein Bedürfnis danach zu sagen, da ist ein starker Mann, der irgendwie jetzt halt claimed in charge zu sein und dass das irgendwie macht und so. Also verstehst du, was ich meine?
Ja,
also,
aber die schlimmsten Geschichten ranken sich um starke Männer.
Also, genau. Das muss man auch einfach das ist völlig richtig und das ist völlig richtig. Und wenn man das rational betrachtet, ist das völlig nachvollziehbar und es ist absolut richtig.
Und ich bin jetzt so sehr auf Kuschelmodus, ich weiß natürlich genau, wovon du sprichst.
Genau. Weil
dieses
genau,
Bedürfnis haben wir Menschen,
genau,
sich an jemandem festhalten zu können.
Genau. Und du fühlst dich verängstigt, du fühlst dich verletzlich und dann kommt jemand und sagt, jetzt, ich weiß, was zu tun ist und wir machen das und wir werden diese Leute zur Rechenschaft stellen. Dann ist es, glaube ich, ein psychologischer Reflex, einfach zu sagen so, ja gut, das beruhigt mich jetzt gerade erstmal so ein bisschen. Ja, und das heißt ja noch gar nicht, dass François Hollande jetzt tatsächlich den totalen Krieg machen wird, ja, sondern das heißt ja vielleicht erstmal nur, dass er das irgendwie auch als eine Rhetorik an die Bevölkerung verkauft, um sie zu beruhigen. Also das ist jetzt meine Hoffnung, dass es mag die vielleicht auch naiv sein und vielleicht ist es auch komplett unberechtigt und er stürzt sich jetzt tatsächlich so George W. Bush mäßig jetzt in einen völlig beknackten Krieg und ohne vorher zu überlegen, was danach passiert. Das kann ich jetzt momentan nicht sagen, aber es ist so meine Hoffnung, dass es ja sein könnte. Und dann nochmal ein Aspekt, den ich aufmachen will, und das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es doch auch nicht.
Ja.
Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also,
ja.
Wir waren dabei, als Michi sagte, ich weiß es doch auch nicht.
Nein, ich meine das auch ganz konkret.
Da hast du absolut recht.
Ich meine es auch ganz konkret von dem, was jetzt zu tun ist, weißt du? Ich bin absolut nicht der Pazifist. Ich bin, ich habe zum Beispiel sehr lange der Auffassung, war ich der Auffassung zu sagen, die ISIS muss man militärisch begegnen und ich glaube sogar, ich bin sogar der Meinung gewesen, ich weiß nicht mehr, ob ich heute noch bin, dass ich gesagt habe, dass der eigentlich der ideale Zeitpunkt dafür, ISIS zu begegnen, eigentlich schon verpasst worden ist, und zwar 2012, da halt wirklich reinzugehen und dann auch wirklich konkret für einen Regime-Change, also auch den Assad rauszunehmen und die ISIS effektiv mit Bodentruppen zu bekämpfen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man schlimmer hätte machen können, als es heute ist. Ich glaube, heute ist schon der maximalste Worst Case, den man überhaupt in diesem ganzen Szenario hätte erreichen können. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht möglich wäre, mit Hilfe von militärischen Interventionen heute noch eine Verbesserung hinzukriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es gibt vieles, was dagegen spricht. Das sehe ich auch. Also unter anderem ISIS will, dass wir uns militärisch engagieren. Für ISIS ist ein riesengroßer Propagandagewinn, wenn der Westen jetzt tatsächlich konkret in den Krieg zieht. Andererseits sehe ich aber durchaus, dass es halt militärische Erfolge gibt. Es gibt militärische Erfolge. Momentan. Die Bombardements auf ISIS zeigen Wirkung. ISIS verliert an Territorium und ISIS scheint nicht in der Lage zu sein, dieses Territorium wieder zurückzugewinnen. Mhm. Wir sehen momentan Erfolge und diese Strategie, die eben einerseits darauf abzielt, die Kurden sozusagen auf dem Boden zu kämpfen zu lassen und von oben halt Bomben zu werfen, scheint tatsächlich momentan Wirkung zu zeigen. Nicht in dem Sinne, dass es wirklich ISIS vertreibt, aber dass es sie auf jeden Fall einschränkt in ihren Möglichkeiten, dass es ihre Ausbreitung stoppt, dass es ihnen sogar Land zu wegnimmt und so weiter und so fort. Und jetzt,
aber da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt dazwischen gehen. Ich meine, damals im letzten Irakkrieg haben die Amerikaner auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viele militärische Erfolge erzielt, sogar wesentlich mehr, als sie jetzt gegen ISIS erzielen, und haben das Land innerhalb kürzester Zeit eingenommen. Und nur und trotzdem und nur wegen dieses Krieges existiert ISIS mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt.
Das
also es ist ja nicht sagen. Es ist ja nicht so dieses im Augenblick, okay, wir schmeißen mal ein paar Bomben rein und dann sind die weg. Das heißt ja nicht, dass die dann einfach wegbleiben und dass dann sozusagen, dass dann da Demokratieblümchen wachsen, wo die toten ISIS-Kämpfer liegen, sondern das wird ja dann wieder eingenommen von neuen Menschen und neuen Organisationen. Und jetzt kann man die Hoffnung haben, dass die auf irgendeine Art und Weise wesentlich friedlicher werden, wo man ihnen das Land zum 120. Mal zerbombt hat. Man könnte aber auch vermuten, dass einfach noch fast noch Schlimmeres, wobei mir das gerade auch schwer fällt, mir vorzustellen, was noch schlimmer sein könnte als ISIS. Aber
das hat man bei Saddam Hussein auch schon gedacht.
Ja,
ist ja richtig.
Und die Kriege gewinnen, daran sind wir Weltmeister. Wir haben, ich meine, die USA und Europa haben wahrscheinlich die besten Waffentechnik des Planeten mit Abstand. Na klar kriegen die platt, aber dass danach, dass diese Ideologie nicht wieder entsteht, beziehungsweise einfach das, was noch da ist, sich wieder ausbreitet und dass man jetzt, wenn man da jetzt irgendwelche Städte im, wie gesagt, wo die ISIS, die ISIS, die kontrolliert bestimmte Gebiete, das heißt nicht, dass da jeder, der da lebt, automatisch ein ISIS-Mitglied ist und wenn du da irgendwie eine Stadt bombardierst, in der du die ISIS vermutest, dann wirst du da mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auch sehr viele Menschen erwischen und töten und obdachlos machen, die einfach das Pech haben, in einer Region zu leben, die von ISIS kontrolliert wird. Und die damit dann vielleicht dadurch dann vielleicht radikalisieren, dass man sagt, warum bomben die uns platt hier? Und wir haben es jetzt so oft probiert, wir haben Terroranschlag und wir schmeißen irgendwo Bomben, um Frieden zu bringen. Und es wird immer nur schlimmer. Langsam sollte doch mal ein Lerneffekt da sein.
Ja, ich finde, man sollte das aber nicht irgendwie. Ich glaube, das sollte man schon durchaus differenzierter betrachten. Wir können uns völlig darauf einigen, dass die Aktionen von George W. Bush und dem Irakkrieg kompletter Bogus waren, dass sie von Anfang an komplett dämlich waren und dass sie extreme Unruhe ins Gebiet gebracht haben und dass sie zumindest ein wesentlicher Mitgrund für die Entstehung der heutigen ISIS war oder zumindest die Möglichkeitsbedingungen geschaffen haben für ISIS. Ja. Aber ich würde das auch auf keinen Fall monokausal so sehen. Die Probleme der Region und vor allem die ideologischen Probleme der Region kommen schon auch direkt aus der Region. Immer alles auf die Amerikaner und ihre Aktionen zu schieben, heißt auch so ein bisschen alle anderen Völker ihre eigenen Selbstbestimmungen ihr abzusprechen, dass die halt überhaupt keinen Einfluss auf ihre eigene Entwicklung haben. Das stimmt einfach nicht. Das passiert auch sozusagen aus diesen Entwicklungen heraus. Das heißt also mit anderen Worten, so ein monokausales Ding gehe ich erstmal überhaupt nicht mit. Ich sehe diesen Einfluss und ich sehe auch diese Schuld, die Amerika daran hat und die würde ich auch nicht kleinreden wollen, aber man muss diese Region auch durchaus ihre eigenständige Entwicklung zusprechen. Und ISIS war wahrscheinlicher geworden durch die Anschläge, aber sie war nicht notwendig geworden. Und ganz ehrlich, der große Sog dieser islamischen Ideologie kam ja durch die Ausrufung des Kalifats. Das wurde in diesem Artikel sehr schön deutlich.
Ja, aber weißt du, wo das Kalifat gegründet worden ist?
Genau,
in einem amerikanischen Gefängnis. Das ist ein anderer Artikel, den ich auch gelesen habe darüber, dass nämlich die meisten, die Strukturen, die jetzt ISIS ausmachen, in amerikanischen Gefängnissen entstanden sind.
Also ja, wo die Saddam-Getreuen halt eingebuchtet wurden.
Genau, genau. Also nicht so die schlimmen Abu Ghraib, sondern eben relativ harmlose, so wo man halt Leute eingesperrt hat, die man bei irgendwelchen Razzien getroffen,
genau, aber
also mitgenommen hat oder sowas.
Was ich sagen wollte, ist aber tatsächlich, also als der große Propagandaerfolg für ISIS war, über den Irak und syrische Grenze hinweg einen Staat oder beziehungsweise ein Gebiet zu erobern, das sozusagen sich bisheriger klassischer Staatlichkeit eben entzieht, dadurch, dass es halt die Grenze überschreitend war und dort das Kalifat auszurufen. Und das heißt mit anderen Worten, man kann ISIS durchaus ideologisch Attraktivität nehmen, indem man sie wieder zum Beispiel wieder zurück auf ein Staatsgebiet zurückbombt. Damit hätte man auf jeden Fall schon eine ganze Menge an Bannen gebrochen, die ISIS sozusagen auf bestimmte Leute halt ausübt. Man könnte was ich halt will, ist halt man muss da einfach mehr Intelligenz reinstecken, als es einfach das Bush-Regime in diese Scheiße getan hat. Die haben halt nicht darüber nachgedacht, was passiert, nachdem wir gewonnen haben. Die haben nicht darüber nachgedacht, die haben überhaupt über wenig nachgedacht. Die haben einfach irgendwie gesagt, so, wir ziehen da jetzt los und dann machen wir und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und das ist natürlich der Fehler. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich danach irgendwie es hinhaut, da irgendwie ein gutes Nation-Building an den Start zu bringen, wenn man Assad und ISIS irgendwie vielleicht tatsächlich ausradiert. Aber ich glaube, also meine Hoffnung ist momentan, ich glaube mittlerweile übrigens nicht mehr, ich habe mich da aber auch von entfernt zu glauben, dass man da jetzt mit einer massiven militärischen Auslöschaktion da groß was gewinnen kann. Was ich jetzt glaube, ist, was mit ISIS passieren wird, zwangsläufig ist das, was mit allen Utopien passieren wird. Was sie ja machen, ist der Versuch einer Utopie. Eine Utopie, die sie haben, die sie umsetzen würden, und alle Utopien scheitern. Sie scheitern an konkreten Gegebenheiten, an konkreten Misswirtschaft und so weiter und so fort. Und wenn du ein paar Berichte über ISIS gesehen hast, dann weißt du, die haben mittlerweile schon diese Probleme. Die haben das Problem, dass sie ihre eigene Struktur, ihre eigene Verwaltung nicht auf die Reihe kriegen, dass sie es nicht schaffen, halt die Versprechen, die sie an ihre Kämpfer haben, einzuhalten. Die Leute sind unzufrieden, die Moral geht runter. Da gleichzeitig kommen die militärischen Misserfolge, das heißt also die Landverluste und so weiter und so fort hinzu, die auch nochmal demoralisierend sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ISIS ideologisch zwangsläufig irgendwann auch zusammenbrechen wird. Aber ich glaube, dass das Einzige, was sie daran hindert, ideologisch zusammenzubrechen, sind militärische Erfolge. Und wenn man ihnen die nimmt, dann kann man sie auf lange Zeit, da braucht man nur noch Geduld und dann bricht das Ganze zusammen. Und deswegen glaube ich schon, dass man weiterhin militärisch präsent sein sollte, dass man, das ist jetzt meine momentane Auffassung, dass man weiterhin Stellungen von ISIS-Bomben bombardieren sollte, dass man weiterhin auch tatsächlich die Peschmerga mit Waffen ausstatten sollte und ihnen helfen sollte, dabei ISIS zu bekämpfen. Die Strategie scheint zu funktionieren, militärisch, und ich glaube, wenn man ihnen ihre militärischen Erfolge nimmt, nimmt man ihnen die Moral, und dann wird ISIS irgendwann zerbrechen. Das ist es momentan, was ich glaube. Aber das ist auch völlig fraglich und das kann natürlich komplett auch anders sein.
Dein Wort in Gottes Ohren. Wir werden sehen. Naja. Ja.
Also was wäre denn dein Vorschlag?
Ich hab doch keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht, ich sag jetzt nicht, dass man ihnen das Feld überlassen soll oder irgendwie sowas, also dass man sich da zurück zwangsläufig. Mein Vorschlag wäre, sich erstmal klar zu machen, dass man keinen Vorschlag hat und dass man das vielleicht irgendwie auch als in einem größeren Maßstab einfach mal durchsickern lässt, dass man jetzt auch, also dass die erste Instinkthandlung, diese Wutinstinkthandlung, dass die vermutlich die falsche ist. Und dass wir auf Dauer tatsächlich, also ich glaube, man muss diese Leute, die in Europa sind, muss man in irgendeiner Form bekämpfen, und ich glaube, das kriegt man auch. Diese Bekämpfung, glaube ich, sollte in erster Linie darin stattfinden, dass man sich mal. Das war ja auch ein Artikel zur NSU, den wir beide, glaube ich, gelesen haben. Und wie heißt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich klage an. War das der?
Genau. Ja, das war von einem der Anwälte, glaube ich. Ne?
Von einem der Anwälte?
Der Anwälte der Leute.
Einer der Opferanwälte.
Der Opferanwälte, genau.
Genau. Der von einer, ich weiß gar nicht, woher sie war, von einer Frau kontaktiert wurde, die halt in Deutschland lebt, aber wow. Ursprünglich woanders her ist, und der so ein bisschen geschildert hat sozusagen über sein Leben in Deutschland, und dass sie ihn als Anwalt ausgewählt hat, weil er mal ein Buch geschrieben hat über sein Leben in Deutschland und wie wenig er hier anerkannt wird in Deutschland, trotz seiner Erfolge. Und obwohl er hier schon sein Leben lang lebt und dass sie das Gefühl hatte, dass, dass er sie verstehen könne und darum als Anwalt vertreten sieht. Und das ist ja auch dieser, insofern haben wir die Parallele zum NSU-Prozess, dieser Rassismus, der da gegenüber den Opfern auch noch wirklich, ja in dem Moment offensichtlich ist ihr Partner, ihre Eltern, ihr was weiß ich was, umgebracht worden von einer Mörderbande oder wie auch immer. Und man hat nichts Besseres zu tun, als die Angehörigen der Opfer unter Druck zu setzen. Und es ist ja auch einigen Opferangehörigen vorgeworfen worden, dass sie quasi den Mord begangen hätten oder dergleichen mehr. Weil ja, man sich das halt. Ja.
Dieser Artikel hat mich so wahnsinnig wütend gemacht, alter Schwede.
Und das ist halt, dass in Europa, in Deutschland, aber auch in ganz Rest Europa diese ganze Zuwanderung, die existiert hat, die schon da ist, die wird einfach nach wie vor nicht ernst genommen. Das wird immer, man ist auch in dritter Generation, ist man immer noch ein Fremder. Und da ist es tatsächlich, wenn ich als hier jetzt nach einem Jahr hier lebende amerikanische Fahne schwingen würde, würde sich keiner einen Kopf drum machen. Wenn du als Türke in dritter Generation in Deutschland irgendwo mit einer Deutschlandfahne rumrennst, wirst du wahrscheinlich im besten Fall als irgendwie lustig wahrgenommen. Im schlimmsten Fall wirst du wahrscheinlich angemacht, wie du es als Türke wagst, eine deutsche Fahne zu haben. Und das ist...
Nicht zuletzt auch von türkischen Nationalisten.
Vielleicht auch von türkischen Nationalisten, aber um die mache ich mir jetzt gerade weniger Sorgen, sondern mehr so um die sozusagen die Integration von außen. Also man sagt immer, es wird in Deutschland immer gerne diese Integrationsforderung gestellt, jetzt integriert euch doch gefälligst mal, was im Wesentlichen heißt, gebt doch mal eure Kultur auf. Und aber von der anderen Seite wird seit Jahrzehnten wirklich keinerlei nichts unternommen, um diese Integration auch mal voranzubringen, gerade von Moslems und von Türken wenn das nicht wäre, ich sage jetzt nicht, dass das ursächlich dafür, also ich sage jetzt nicht, das ist unsere Schuld, dass die dann sich radikalisieren. Aber wenn die Menschen eine Chance haben, dass etwas in einem Land aus ihnen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich radikalisieren, halt deutlich geringer. Und das findet, ja, das müsste mehr stattfinden. Oder überhaupt stattfinden.
Ganz ehrlich, ich finde ja auch tatsächlich diese ganzen Reformen, die jetzt das Asylrecht durchlaufen haben, extrem zumindest kriminalitätsfördernd. Wenn du jetzt irgendwie den Flüchtling jegliche Form von Leben einschränkst, dass sie halt weniger sich bewegen dürfen, dass sie weniger Geld bekommen oder gar kein Geld bekommen, sondern nur noch Sachleistung bekommen und so weiter und so fort, dann ist das im Endeffekt fast ein Treiben mit Peitschenhieben hin zur Kriminalität.
Du hast keine andere Wahl mehr.
Genau, also du stellst die Leute und vor allem du stellst jetzt mittlerweile dann eben Millionen von Menschen vor die Wahl, irgendwie entweder dir geht es jetzt richtig lange, richtig beschissen oder du wirst es kriminell. Und ganz ehrlich, wenn jetzt tatsächlich die nächsten Monate die Kriminalitätsrate ansteigt durch Flüchtlinge, dann ist das, dann hat die Bundesregierung da eine ganz, ganz wesentliche Mitschuld dran, weil sie den Leuten keine andere Wahl lässt. So, das ist, ich finde das wirklich fatal, was dort beschlossen wurde.
Ja,
natürlich. Und das hilft der Integration überhaupt kein bisschen, ja. Das stigmatisiert die Leute noch mehr, das grenzt sie noch mehr aus, und das zwingt sie tatsächlich, sich andere Wege zu suchen, irgendwie Teilhabe zu haben an der Gesellschaft. Und wer sich dann noch wundert, wenn irgendwie Kriminalität kommt, sorry, den kann ich echt nicht mehr ernst nehmen.
Tja. Steffi
ist gerade auf Klo. Sorry.
Ach, auf Klo. Okay, ja. Ich wollte sie echt, weil sie schon so ewig nichts mehr gesagt hat. Darum dachte ich jetzt.
Steffi, du wirst gerufen.
Ich werde gerufen.
Genau.
Da ist sie wieder, hallo.
Ich genau. dachte, du wolltest dich vielleicht auch nochmal als Gast äußern, bevor wir hier in so einen totalen zwei Zwiegespräch abfallen hier mit Michi und mir.
Ich hatte allzu menschliche Bedürfnisse, pardon.
Konnte ich ja nicht wissen.
Das ist schon okay.
Nee, natürlich nicht, genau.
Ich würde sagen, wir schließen jetzt auch das Thema Syrien /ISIS ab. Und reden nochmal zum Abschluss über etwas Erfreuliches. Und zwar über, also ich finde, ich war ja wieder ein bisschen neidisch, ne? Ich habe jetzt, ich finde ja irgendwie so ein bisschen.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
So ein bisschen so ein Konkurrenzpodcast zu uns ist macht ja Light Medium. Vor allem, weil er dann immer auch sehr charmante Gäste und Gästinnen hat, die.
Nicht so charmant wie wir.
Wir haben oft sehr, sehr, sehr große Überschneidungen. Aber auf jeden Fall hatte er jetzt in seiner letzten Folge Leitmotiv hatte er jetzt Milena Lebowski, und die hat Glimbowski heißt sie eigentlich. Genau. Und die hat sehr schön erzählt von ihrer Reise im Nachtzug nach Wien, wo sie dann Wes Anderson und seine gesamte Filmcrew von Hotel Budapest kennengelernt hat.
Budapest Hotel.
Genau, Budapest Hotel. Und wo Bill Murray ihr ein Sandwich gemacht hat.
Wow. Komm, und das war keine Erfindung.
Das ist keine Erfindung, nein. Sie hat auch Fotos gepostet.
Sudo make me a sandwich.
Genau, wow. eine sehr tolle Geschichte. Und ich dachte, da müssen wir jetzt einfach mal gegen anstinken. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir dich eingeladen haben.
Okay. Also für die drei Menschen meiner Twitter-Timeline, die ich noch nicht bis zum Tode genervt habe, damit, dass ich mal bei Tarantino war, und zwar am Set und auch dann onscreen, also für ungefähr 4 Sekunden bin ich bei Inglourious Basterds zu sehen, ich kriege eine Spritze gesetzt. Aber was dahinter passiert...
Wollen wir mal kurz sagen, welche Szene es ist?
Es ist die Szene, wo Diane Kruger sich in einer zunächst in einer Kneipe verteidigt, in einem Schusswechsel. Da wird sie angeschossen, dann gibt es einen ganz harten Gegenschnitt, dann sieht man in wirklich einer sehr großen, also so eine super tolle Makroaufnahme von meinem Oberschenkel, wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt, da wird eine Spritze gesetzt und dann hört man dabei eben auch Diane Kruger schreien, weil sie ja eine Spritze gesetzt kriegt. Ich sag euch Leute, also so eine Spritze tut wirklich nicht so weh, das ist gar nicht so schlimm. Und jedenfalls, also für diese Szene war ich also für 5 volle Drehtage gebucht, dann auch volle 3 Drehtage dort. Und,
es wurde in Babelsberg gedreht.
Es wurde in Potsdam-Babelsberg gedreht, was ganz fantastisch war und also womit ich jetzt wirklich angeben kann, also ich habe nicht nur Tarantino die Hand geschüttelt, sondern er hat wirklich einen Satz für die Ewigkeit zu mir gesagt, nämlich hat zu mir gesagt, hi, I'm Quentin. So als ob das irgendeiner bedurfte.
Das hat er nur für dich gemacht.
Ja, genau, nur für mich. Und, also sehr, sehr bezaubernd und nett und alles. Und das ist mir jetzt vor kurzem erst wieder eingefallen, ich habe aus der gleichen Thermoskanne Ingwertee getrunken wie Brad Pitt. Also falls das jetzt mit dieser Leitmedium Grand Budapest Hotel Geschichte
also,
standhalten kann. Ich finde schon.
Wenn Brad Pitt dir eine eigene Thermoskanne angerichtet hätte. Nein.
Er hat mir kein Sandwich gemacht. Nein, verdammt. Er hat mir auch keinen Ingwertee gemacht. Nein. Verdammt.
Aber du durftest seinen Speichel schmecken. Wie schmeckt er denn?
Nein. Auch das nicht. Pardon.
Okay. Ja, also das heißt, du kamst dann irgendwie auf dieses Filmset und dann musstest du halt warten, ne? Also ich habe dann deine Blogpost dazu gelesen und die bestanden vor allem daraus, dass du halt tatsächlich immer angebeordert wurdest und dann nicht zum Zuge kamst,
ja,
oder?
Ganz genau. Ich kam im November, also es war im November genau so wie jetzt, es war natürlich irgendwie fürchterlich kalt. Ich habe den gleichen Rock angezogen bekommen, den Diane Kruger hatte, was sehr züchtiges, knielanges aus Tweed, aber dann eben eine Schusswunde geschminkt bekommen, die man zumindest an meinem Bein im Film nicht sieht. Und deswegen musste ich dann im November draußen, wenn ich dann mal draußen war, in Flipflops rumlaufen, um diese Schusswunde nicht zu beschädigen. Also ich habe total gefroren am Set von Tarantino. Also wenn es jetzt um Skandal Nachrichten geht. Ich habe gefroren am Set von Tarantino.
Tarantino, hörst du das? Hörst du das? Genau. So behandelt man keine Wucht.
Genau. Und, aber nee, also sie waren einfach alle wahnsinnig nett und wahnsinnig toll. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also Quentin Tarantino war dann auch wirklich so drauf, dass er alles wissen wollte, was ich jetzt mit diesen Leuten da rede. Ich habe dann ja wirklich nur die letzte Viertelstunde von diesen 5 Drehtagen mit Tarantino und Richard Richardson, Oscar-Preisträger, und ich weiß nicht, wie viele noch Schauspieler noch so unmittelbar zu tun gehabt. Und Tarantino hat dann, als meine Szene eingestellt wurde, hat sich jedes Wort von mir übersetzen lassen. War, also ich wirklich, ich bin in Jahren niemals so von einem Mann angeguckt worden wie von Tarantino. Ich hätte gedacht, der hat sich in mich verknallt. Aber der Punkt ist der, so guckt er jeden an, der bei ihm vor der Kamera ist. Es ist wirklich, also ich kann es nur jedem
empfehlen. Er liebt alle Geschöpfe, die er vor die Kamera setzt, ja? Ja?
Okay. Junge Mädchen, jung, alt, es ist völlig egal. Macht einfach mal diese Erfahrung, es tut jedem Menschen gut.
Und hat er deine Füße ganz besonders beobachtet, weil er ist ja so Fußfetisch ist?
Ehrlich gesagt, ja.
Okay, ja? Ja. Okay, das hat man gleich gemerkt, ja?
Ja, ja, das, da war nicht viel zu merken. Also ich saß ja mit den Beinen und, also den meistens irgendwie nackten Beinen und nackten Füßen auf einer Alupritsche. Ich sollte ja so tun, als wäre ich bei einem Tierarzt und würde da ins Bein gestochen werden. Eben, man sieht das alles nicht, das Umfeld, aber so war's. Ich saß also auf so einer Alupritsche, wo normalerweise dann eben Hunde gegen, weiß ich nicht, Läuse geimpft werden oder so. Und da habe ich sehr viel Kunstblut dann auch aufs Bein bekommen. Und bis das alles eben so hergerichtet war, hat Tarantino sich über alles unterrichten lassen, was ich rede und wie es mir geht und ob ich friere. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und ja, aber wir können jetzt keine Decke holen, es tut mir leid. Und, also er ist keine Sekunde. Ist ein
Sandwich?
Er hat mir verdammt nochmal kein Sandwich gemacht.
Scheiße.
Light Medium gegen MS Pro und 343 Max 1:0, würde ich mal sagen.
Mann. Verdammt. Nein, okay.
Ausnahmsweise ist das mal okay. Lass mal durchgehen als Geschichte.
Aber das finde ich total witzig. Also, das halt wirklich, dein Bein ist jetzt ein Hollywood-Star.
Ja.
Hast du irgendwie, keine Ahnung, gehst du die Straße lang und die Leute gucken im Sommer auf dein Bein und schauen, das habe ich doch schon mal gesehen?
Nein, leider schade. Nicht. Es hat überhaupt gar keine Folgen. Es hat wirklich, also ich würde jetzt gerne sagen, das hat sich auf mein Ego großartig ausgewirkt, was ich für Leute dadurch kennengelernt habe. Wow, aber nein, so ist es einfach nicht. Und Tarantino, muss ich auch einfach mal sagen, er meldet sich nicht mehr. Also insofern ist das alles nicht so.
Ja. Aber hast du wenigstens bei den höflichen Paparazzi was dazu geschrieben?
Ich habe in meinem Blog was dazu geschrieben. Das war viel besser als das, was ich bei den höflichen Paparazzi dazu geschrieben habe.
Genau, weil eigentlich ist das ja auch total on topic, ne? Höfliche ja. Paparazzi, da geht es ja. Ja genau um sowas. Ja, okay.
Schon gemacht.
Ach ja. Ja, ich habe ja immer noch keinen Star kennengelernt.
Ja, aber ich habe Stars kennengelernt und du kennst mich. Das ist doch auch schon mal was.
Ja, ich habe dann sozusagen wie heißt es, eine Star-Skala von 1 oder sowas. Das heißt, diese Bacon.
Ach so, über wie viele?
Genau. Naja, also ich bin jetzt jedenfalls über eine Ecke mit Tarantino praktisch.
Aber ich meine, was total erbärmlich ist, das ist halt auch alles schon wieder total lange her. Ja, also.
Zwar wann? 2000 und.
Ich glaube 2008.
2008?
Mhm.
So lange?
Ja, also es war mein erster Monat bei Twitter, da bin ich zu Tarantino gekommen.
Krass, okay.
Und was hat dir Twitter seitdem so gebracht?
Ja. WMR, entschuldige mal, Max. Ich musste lange warten, aber Ausdauer.
Obwohl, das ging über das ging über Facebook, sorry.
Okay. Verdammt.
Aber ich weiß noch, wir waren zusammen, da gab es so eine Vorpremiere oder sowas von dem Film.
Das war die erste öffentliche Aufführung überhaupt, da waren wir zusammen.
Genau, da war ich, glaube ich, über dich, war ich auch da vor Ort.
Na, entschuldige mal, ich hab dir das Kinoticket bezahlt sogar.
Bezahlt?
Ja, und dem Jan und dem Wolfgang war dabei.
Du musstest das bezahlen?
Ja, natürlich. Also ich glaube irgendwie 2 Euro oder 3, aber ich bin extra dafür in die Casting-Agentur gefahren und habe dann, ja, klar.
Ja, sehr gut.
So,
ja.
Wie viel habe ich denn eingeladen? Wie viele Leute? 7, 8?
Ja.
Genau, da waren wir im Delphi.
Genau,
Und da gab es halt diese Erstaufführung extra im Delphi für Leute, die am Film mitgewirkt haben und Freunde und Familie. Also du bist jetzt quasi mein Cousin.
Ja.
Und da gab es in Inglourious Basterds ganz am Ende diese Kinoszene, wo das Kino in die Luft gejagt wird. Ja. Und dann die Innenaufnahmen und die ganzen Nazis, die italienischen und deutschen, rasen wie verrückt durch dieses Kino. Und keine berühmten Schauspieler, sondern Statisten. Und wir saßen exakt in dem Kino, in dem, als die Leute das gesehen haben, auch alle förmlich vor Begeisterung gerastet, weil sie sich dann nämlich mal für einen Bruchteil von einer Sekunde on screen gesehen haben. Da habe ich gedacht, ich bin hier der größte Star. Ich war 4 Sekunden und zwar alleine. Aber die nur so ganz kurz mit 100 anderen. Krass. Ja, das war für Statisten und Doubles und naja.
Ja, okay.
War das eine Aufführung?
Ja, es war auf jeden Fall hat sich das bei mir auch eingebrannt. Ich habe auch irgendwie ein Bild von deinem Bein getwittert als so
ja.
Der Star des Abends.
Okay.
Gut. Ich würde sagen.
Max, bist du eigentlich noch da?
Ich bin noch da. Ich musste zwischendurch kurz den Kinderwagen hier rausbringen, aber jetzt bin ich wieder und das Kind verabschieden. Aber jetzt bin ich wieder da.
Super.
Cool. Ich würde sagen, wir haben es jetzt, oder?
Ja.
Oder habt ihr noch irgendwelche dringenden Redebedürfnisse?
Nee, wir haben es.
Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Steffi. Das war eine sehr schöne Folge mit dir. Und
vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest und eine große Ehre. Und
wir haben viel gelernt.
Ja, ich aber auch. Ich aber auch.
Ja, und ich würde sagen, 3 Stunden, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, vielleicht machen wir das jetzt wieder öfters mit einem Gast, weil ich habe jetzt das Equipment, ich habe jetzt hier, das scheint ja funktioniert zu haben und dann können wir das jetzt öfters mal machen.
Ganz hervorragend. Vielleicht auch dann das nächste Mal wieder live sogar.
Genau.
Mal gucken. Okay.
Alles klar.
Dann vielen Dank.
Stimmt. Ach ja, genau, das müssen wir auch mal. Ne? Ach ja, das ist ja, reden wir noch gleich noch.
Liebe Grüße nach San Francisco, auch an Diana.
Richtig.
Okay, danke. Ciao.
Ciao.
Tschüss.